Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Linus Strafsau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karin Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 654 hier bei Sportradio 360. Der Producer weilt in Florida und dementsprechend in der Kühle des deutschen Frühlings. Ja, übernehmen die Außenstudios Hamburg und wir fangen wie immer an mit Fußball. Wir haben in der Leitung zum einen Andreas Renner von der Sohn. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Marc Heinrich von der FAZ ist auch in der Leitung.
Hallo in die Runde, guten Tag.
Und unsere Mühen hören nicht auf, auch noch einen dritten Teilnehmer in die Runde zu bekommen. Da kriegen wir im Augenblick nur die Mailbox. Wir bemühen uns und ja, vielleicht machen wir fliegenden Wechsel gleich hier bei Sportradio 360. Schauen wir mal. Erstmal wollen wir sprechen über ja die deutsche Nationalmannschaft und den DFB. Ich glaube, letzte Woche war es dann am Donnerstagnachmittag. Es kommt eine für mich erstmal, Andreas, harmlose Push-Mitteilung von irgendeinem Portal, der DFB-Wechsel von Adidas zu Nike. Hat Frankreich vor 10 Jahren auch mal gemacht, nach irgendwie 40 Jahren oder mehr mit Adidas. Ich ahnte nicht, was das für Reaktionen geben würde, wenn ich jetzt eine Woche später frage, Andreas, haben wir uns jetzt alle wieder beruhigt und sehen es gelassener oder hast du zu Hause alles, was Streifen hat, mit einem Swoosh übermalt?
Also, für mich war das von Anfang an kein Thema. Insofern hat sich in der ganzen Situation für mich auch nichts geändert. Und ich möchte eigentlich auch zu dem Thema gar nichts mehr sagen, weil ich die Diskussion komplett überflüssig finde. Aber du kannst ja jetzt mal sagen, wie waren das vor 10 Jahren? Was hat die Nation dazu gesagt, dass Le Coq Sportif wahrscheinlich damals ausgebotet wurde?
Nee, Adidas war es auch, die ausgebotet wurden. Also mit 3 Streifen ja, sind sie ja auch einmal Weltmeister und 2-mal Europameister geworden. Mit Nike seitdem einmal Weltmeister, was jetzt pikanterweise am Freitag kam jetzt die Ausschreibung von Frankreich für eben auch den neuen, also für Trikots eben auch für den gleichen Zeitraum. Und es wird spekuliert, weil jetzt der Deutsche die so teuer war, dass Frankreich nochmal das alles übertrumpfen könnte. Aber ja, also das ist, ich kann mich an kein Drama erinnern, wenn ich mich recht erinnere. Bei Adidas ist aber auch so, Adidas ist für mich nicht die deutsche Marke. Mit Adidas habe ich persönlich eher diese Geschichten rund um Marseille in Erinnerung, also sprich Tapie und Dreyfus, aber mehr als irgendwie, das war jetzt 70 Jahre der Partner. Und dementsprechend sind die Emotionen sind bei mir ganz anders. Wie war es bei Marc?
Also ich habe diesen Aufschrei der Politik nicht nachvollziehen können, weil es ja erstmal ein ganz normaler Wirtschaftsvorgang ist. Ich finde in der Tat, dass es nicht sonderlich clever war vom DFB.
Ich kann die Aufregung nachvollziehen, wenn man einen Geschäftsvorgang nach 70 Jahren beendet. Sowas macht man nicht irgendwie am späten Nachmittag zwischen Tür und Angel, vor allem wenn man 48 oder 72 Stunden vorher das neue EM-Trikot vorgestellt hat. Also das hätte ich ein bisschen anders anmoderiert, das hätte ich ein bisschen geschickter versucht darzulegen. All das, was dann an Empörung aufgeploppt ist, von Habeck, von Lauterbach, wer auch immer sich dazu bemüßigt sah, dazu äußern zu müssen, das fand ich eine Standortpatriotismus-Debatte, die fand ich absolut unangemessen. Und wenn man jetzt, den Spielern scheint es ja relativ egal zu sein, in welchem Trikot sie spielen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es auch jedem Fan egal. Die Trikots werden, nach allem, was man weiß, von dem einen Hersteller wie von dem anderen in irgendeinem Billiglohnland in Südostasien produziert. Und da ist dann künftig das Nike-Label drauf, wo bislang das Adidas-Label drauf war. Und was die Fans, glaube ich, viel mehr interessieren wird, ist, was kostet das dann künftig? Und das ist etwas, worauf man, glaube ich, in diesem ganzen Prozess auch nochmal ein Augenmerk legen könnte.
Ja, wobei Jerseys im Allgemeinen, ja, egal welche Marke, nicht so wirklich günstig sind, aber das ist dann wahrscheinlich eine andere Debatte. Kommen wir dann einfach mal zum Sportlichen. Nach zuletzt 3 sieglosen Länderspielen in der 4-Spiele-Karriere von Julian Nagelsmann als Bundestrainer, Andreas, gab es jetzt also ein 2:0 gegen Frankreich mit einem Rekordtor nach 8 Sekunden. Ich kann euch sagen, die französischen Medien sind nach dem Auftritt der Franzosen gegen Deutschland durchaus besorgt, was die Perspektiven für die EM angeht. Gibt es auf der anderen Seite, Andreas, Grund zur Euphorie für die Deutschen?
Ah, Euphorie schwierig, ja. Also ich meine, es gibt Euphorie offensichtlich, aber wir dürfen nicht vergessen, als Deutschland die ersten 2 Länderspiele unter Julian Nagelsmann gemacht hat und es lief ganz gut, war die Euphorie sofort da. Dann kamen 2 schlechte Länderspiele im Spätherbst, da war sofort Weltuntergangsstimmung und Nagelsmann kann das nicht und wir haben es schon von Anfang an gesagt und der muss sofort weg. Und jetzt werden wir wieder Europameister. Das ist halt dieses übliche, also ich meine, ich habe ja ein Zitat gelesen, ich hoffe es stimmt, ja, beziehungsweise eigentlich hoffe ich nicht, dass es stimmt, dass Lothar Matthäus gesagt hat, Deutschland muss jetzt Europameister werden.
Was?
Ja, deswegen, das ist halt so dann der Punkt, wo es bei mir aufhört. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir haben bei den 2 letzten Weltmeisterschaften die Vorrunde nicht überstanden. Das heißt, als allererstes Ziel würde ich mir jetzt mal setzen, die Vorrunde zu überstehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir spielen bei der EM gegen die Schweiz, die eine gut besetzte Mannschaft haben, die uns kennen, weil die meisten Spieler entweder aktuell in der Bundesliga spielen oder schon mal in der Bundesliga gespielt haben. Wir haben es zu tun mit den Ungarn, gegen die wir in der Nations League mehrfach schlecht ausgesehen haben. Die Schotten haben im Moment eine kleine Schaffenskrise, haben aber auch eine Mannschaft mit ein paar interessanten, guten, jungen Spielern. Also einfach wird es nicht nach dem Leistungsstand, den Deutschland über die letzten Jahre gegeben hat. Was mir halt Hoffnung macht, ist, was man ganz klar sieht an der Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, an der Art und Weise, wie der Bundestrainer die Mannschaft aufgestellt hat, dass er eine Analyse vollzogen hat über das, was in den letzten Jahren gut und schlecht war in der Fußballnationalmannschaft, dass er die Konsequenzen daraus gezogen hat, dass er eine Spielweise entwickelt hat, die anders ist als das, was vorher war, und jetzt versucht hat, das zu etablieren. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir gegen Frankreich gewonnen haben, dass wir gegen die Niederlande gewonnen haben, das sind 2 absolute Top-Teams in Europa. Das ist halt ein positives Zeichen, aber es geht jetzt halt darum, das halt ein paar Monate zu bewahren und daran anzuknüpfen. Es bestimmt auch ein Vorteil, jetzt in so ein Spiel reinzugehen. Und wir haben ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, mit 3 Zehnern gespielt hinterm Stürmer. Man könnte sagen, so wie die Mannschaft aufgestellt war, von der Formation her, könnte man sagen, es war nicht eine Mittelfeld-, sondern eine Offensivraute. Und wir haben dafür Breite in der Offensive abgegeben, weil wir keine offensichtlichen Flügelstürmer hatten, womit wir sehr lange gespielt haben in Deutschland. Und das ist jetzt schon eine andere Herangehensweise. Vielleicht, wenn die Gegner das gesehen haben, stellen sie sich besser drauf ein, weiß ich nicht. Aber das waren jetzt positive Zeichen. Auch, dass man den Rückstand gegen die Niederlande, den frühen, gut verkraftet hat, ist ein positives Zeichen. Ja, aber mehr ist es halt nicht und nee, wir müssen immer noch nicht dringend Europameister werden.
Ich nehme mal
ich
an.
Ich glaube, dass, ja, wenn du von Euphorie eben gesprochen hast, Entschuldigung, da nochmal anzuknüpfen, ja. Ich glaube, du kannst ja Begeisterung nicht verordnen oder so, ne? Viele glauben, weil das 2006 dieses in Anführungszeichen Sommermärchen war mit 30 Tagen, jenseits der 25 Grad Grenze und es hat alles zueinander gepasst, aber es muss ja auch auf dem Spielfeld, da findet ja die Initialzündung statt, da wird ja der Grundstein dafür gelegt, ob in den Stadien die Atmosphäre gut ist. Und das Einzige, was jetzt in diesen, ich nenne es jetzt mal Frühlingserwachen, also das Signal, was davon ausgeht, es scheint eine Verbindung zu existieren zwischen Team und Trainer. Die wissen gerade oder haben gerade, verstehen gerade, was sie aneinander haben und was sie voneinander zu erwarten haben und was sie gemeinsam erreichen wollen. Das hat im November irgendwie noch gar nicht geklappt. Da ist jetzt eine andere Balance entstanden. Das sind so Signale, die A, nach außen wirken, also auch diese Nummer mit Major Tom jetzt und das Stadion krölt das vorne weg und Thomas Müller ist dabei und da entsteht gerade etwas. Aber viel wichtiger ist auch das Signal, glaube ich, in die Kabine, in den Kader, er hat formbeständige Spieler nominiert und hat gleichzeitig Leute rausgelassen, die per se im Hinblick auf ihre Vergangenheit, glaube ich, eher den Stellenwert als Nationalspieler bei sich sehen. Das macht doch was mit dem Ego, das macht was mit dem Auftreten, das macht was mit der Teamfähigkeit. Und ich glaube, die Mischung, die er da gerade hat, die ist sehr vielversprechend. Aber daraus abzuleiten, nach zwei Spielen rauschen wir durch eine EM und alles wird so wie 2006 und die Sonne scheint auch jeden Tag, als total vermessen. Also geht gar nicht.
Ich möchte mal daran erinnern, dass auch die Sonne vor dem Sommermärchen nicht so durchschien, weil da gab es diese seelenlose Klatsche in Italien, Andreas, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ja, ich meine, das ist klar. Und damals hieß es ja auch, man muss den Bundestrainer sofort feuern und es hat alles keinen Sinn und wir müssen wieder Manndeckung spielen und wie früher und so weiter und so fort.
Aber ich meine jetzt ohne
ja,
Scherz.
Aber das ist doch nicht ungewöhnlich, dass die Leistungen schwanken und gerade in der Turniervorbereitung gab's eigentlich vor vielen größeren Turnieren für die deutsche Nationalmannschaft öfter mal ein Problem. Es ist halt der Haken bei der Geschichte ist, es wird halt immer so getan, wenn es mal ein schlechtes Ergebnis gibt oder mal zwei schlechte Ergebnisse gibt oder umgekehrt auch ein positives. Der letzte Eindruck, der bestimmt immer und dann wird so getan, als wäre das jetzt der Standard, den man zu erwarten hat für die vorhersehbare Zukunft. Es stimmt halt nie, weil von einem Spiel aufs andere, wo ja teilweise zwei, drei Monate Pause zwischendrin liegen, kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Und ja, also ich denke, was unterm Strich stehen bleiben sollte, ist, es waren zwei, man kann auch durchaus sagen, überraschend gute Spiele und überraschend gute Ergebnisse. Das gibt Anlass für Hoffnung. Euphorie ist halt ein bisschen früh.
Ja.
Im Grunde genommen hat man ja Nagelsmann reingeschickt, Marc, mit, du hast jetzt 8 Testspiele, um das Ganze, was wir die letzten Jahre verpasst haben, irgendwie wieder so quasi auf Kurs EM und akzeptable EM zu bringen. Nach Spiel 6 von 8, wie ist dein Eindruck, Marc? Also wo steht Nagelsmann da für dich?
Also ich finde das jetzt gut, diesen Schritt, den er jetzt gewählt hat, weil er holt etwas nach, was seine Vorgänger über Monate, wenn nicht gar Jahre, haben schleifen lassen. Und er selbst hat auch noch versucht, ihr erinnert euch an die Spiele im Spätherbst 23 mit den Ergebnissen, mit den Resultaten dann Österreich, Türkei, das war gar nichts. Er hat, glaube ich, auch, er hat einen Moment gebraucht, um zu verstehen, in welchem Kosmos er sich da bewegt, wie er die Spieler abholen kann, wie er sie aber dann auch nicht überfrachten darf. Also diese Idee, mit Harvard defensiv ihn zurückzuziehen, und auf die ist ja vorher noch keiner gekommen. Er hat sich bestimmt was dabei gedacht und Julian Nagelsmann ist ein Experte par excellence. Aber etwas in der Nationalmannschaft auszuprobieren, das muss sich ja verfestigen im Club. Und wenn in Chelsea, wenn in England keiner dann nachdenkt, wenn ein Arsenal sie ihn so nicht spielen lassen, wie soll er sich das dann einüben bis zur EM? Nee, ich glaube, er ist ja auch noch ein relativ junger Trainer und er hat aber die Gabe oder er hat das Geschick, sich in den Augenblicken auch dann zu hinterfragen und auch gerade jetzt, er weiß, was mit dieser EM an Erwartungen verknüpft ist. Er weiß natürlich auch, welcher Karriere, also das ist ja für ihn auch ein wegweisender Karrierepunkt. Er sollte da besser schon performen. Weil was mir in der letzten Diskussion in den vergangenen Tagen auch nicht so ersichtlich war, kann ich euch gerne auch mal in die Runde fragen, wie ihr das seht. Wenn es heißt, Nagelsmann kokettiert auch damit, ein Clubtrainer zu werden, weil ihm die tägliche Arbeit mit den Spielern sehr wichtig ist. Er muss ja die EM bis hinten hindurch planen. Er muss ja bis zum Endspiel davon ausgehen, dass er bei der Mannschaft ist. Welcher Club, welcher ambitionierte große Club würde sich auf den Deal einlassen, einen Julian Nagelsmann erst von Mitte Juli an zur Verfügung zu bekommen? Also ist es denn nicht so, dass jeder Club dieser Welt spätestens vom 1.7. an die Saisonvorbereitung mit seinem neuen Headcoach gemeinsam gestalten will. Und wer sagt, naja, du bist da noch in einer deutschen Mission unterwegs und wir bereiten dir, sei es jetzt Borussia Dortmund, wer auch immer, komm dann einfach mal nach der EM, mach nochmal 3 Tage Urlaub und es genügt uns, wenn du ab Mitte, Ende Juli zur Verfügung stehst. Also das habe ich noch nicht ganz durchblickt, wie diese Diskussion eigentlich laufen soll oder wohin die führen soll. Für mich ist klar, er geht, wenn es sich das jetzt fortsetzt, bleibt er erstmal beim Verband.
Ja, da würde ich jetzt nicht grundsätzlich widersprechen. Es ist halt grundsätzlich die Lage für den Bundestrainer, dass zum einen, wir dürfen nicht vergessen, vor diesen beiden Spielen hieß ja im Herbst, man soll so schnell wie möglich wieder loswerden. Das war ja ein starkes Sentiment in der zumindest mal im Umfeld und bei den Fans.
Bis vor einer Woche vor dem Spiel, da hieß ja plötzlich, er soll verlängert werden.
Ja. Ja, und genau, dann hieß es auf einmal, der Vertrag soll verlängert werden. Da habe ich nicht verstanden, woher das kommt. Grundsätzlich hat der Bundestrainer natürlich immer das Problem, wenn die, selbst bei dieser angedachten Vertragsverlängerung wäre ja eine Klausel drin gewesen, man muss bei der EM ein Mindestziel erreichen. Also würden sie nach der Vorrunde ausscheiden, wird es dann ohnehin nicht passieren. Ich glaube, das ist halt für alle Beteiligten so eine relativ schwierige Gemengelage. Marc hat ja ein paar von den Problemen schon angedeutet. Entscheider in der Nationalmannschaft ist ja dann auch so, man stelle sich vor, man entscheidet vorher, dass Nagelsmann gehen kann und dann ist er auf einmal viel erfolgreicher als alle dachten und dann steht man da und hat keinen und für Nagelsmann gilt's ja auch, der muss ja auch gucken, wo er bleibt. Ich vermute mal, er könnte vielleicht 3 Monate ohne Job überstehen, aber trotzdem ist es halt eine schwierige Gemengelage für alle Beteiligten und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal den Punkt oder den Finger auf ein Problem legen darf, das die deutsche Nationalmannschaft halt hat, ist, wir haben das Problem, dass dieser Kader, und das ist zum Teil ein Problem von Nationalmannschaften insgesamt, zum Teil ein speziell deutsches Problem, dieser Kader, den wir haben, der hat halt eine Unwucht. Und wenn wir drauf schauen, wir haben mindestens 10 gute bis sehr gute offensive Mittelfeldspieler in diesem Kader. Wir haben auch 2 sehr gute Torhüter und auf allen anderen Positionen Schwierigkeiten. Und was die Bundestrainer bis dahin immer versucht haben, und ich verstehe, warum er das tut, ist, wir wollen möglichst viele von diesen guten bis sehr guten offensiven Mittelfeldspielern in die Mannschaft bringen, weil es sind halt unsere besten Fußballer.
Ja.
Und ich glaube, was Nagelsmann jetzt gemacht hat, ist, er hat sich davon ein Stück weit gelöst, hat gesagt, wir müssen aber auf bestimmten Positionen eine Konstanz und eine Sicherheit reinbringen. Wir waren extrem konteranfällig über die letzten Jahre. Deswegen spielt er jetzt ein Robert Andrich auf der 6. Vielleicht spielt er auch irgendwann mal Pascal Groß. Aber diese Sorte von Spieler, der für eine defensive Stabilität sorgt. Und dafür muss dann halt einer von den offensiven Mittelfeldspielern rausbleiben. Das hat jetzt dann halt Leon Goretzka erwischt. Es hätte vielleicht auch je nach Form mal jemand anders sein können. Aber Nagelsmann hat verstanden, ich kann nicht versuchen, alle 10 super offensiven Mittelfeldspieler in diese Mannschaft zu schieben, weil am Ende haben wir halt eine Mannschaft ohne Balance. Dieser Schritt
können nicht alle Spiele 5-4 gewinnen.
Genau, das ist passiert. Ja. Und das gibt uns halt eine Chance. Es bleibt immer noch so, dass wir auf der Mittelstürmerposition nicht super gut besetzt sind. Ja, also es ist immer noch ein Kader, der Unwuchten hat. Auch Außenverteidiger ist nicht ideal besetzt. Selbst wenn Mittelstädt jetzt, wenn man ehrlich ist, ja auch in dem Spiel im letzten Spiel gegen die Niederlande mit Licht und Schatten unterwegs war, aber halt auch ein paar positive Zeichen gesetzt hat. Also das ist immer noch nicht alles perfekt, aber es ist zumindest mal eine Mannschaft, wo man den Eindruck hat, die ist darauf ausgerichtet, als Mannschaft zu funktionieren und nicht als Ansammlung der 11 besten Fußballer von Deutschland.
Und genau das trifft, genau das glaube ich auch. Und das macht auch was mit dem Kader, das macht was mit der Kabine. Wenn ein Team entsteht, und das ist etwas, was mich dann doch auch hoffnungsfroh stimmt. Ich glaube nicht, dass sie, wenn du das Personaltableau dir anschaust und das hinlegst, dann rutschst du nicht automatisch in die Favoritenrolle rein. Nein, aber mit Heimvorteil, mit diesem Spirit, der da gerade am Entstehen ist. Natürlich, die Saison läuft noch jetzt. Wir kommen jetzt in die Crunch-Time rein und Verletzungen haben wir noch gar nicht angesprochen. Also da kann auch mit so einem Kader noch was passieren. Wir haben es ja jetzt gesehen, er hat sich ausgesprochen für Manuel Neuer und in der übernächsten Trainingseinheit hat Manuel Neuer sich dann verletzt. Also ich glaube aber, dass zumindest Team und Trainer, dass diese Verbindung belastbar ist und beständig gerade funktioniert. Und darauf würde ich Hoffnung aufsetzen, was die EM angeht. Ob das der Titel am Ende wird? Nein, so vermessen brauchen wir jetzt, glaube ich, kurz vor Ostern noch nicht sein.
So, Marc, unsere Verbindung war nicht so belastbar, deshalb haben wir auch ein bisschen Zeit verloren. Deshalb, Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Und danke dir, wechsel mich aus und wechsel ein. Und ich wünsche euch schöne Ostern, habt eine gute Zeit und beim nächsten Mal ausführlicher, wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer.
Und wir machen hier eine kurze Pause und sind sofort wieder da in der Big Show 654, so rum.
Ja, hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 654 bei Sportradio 360. Wir machen weiter im Solo mit Andreas Renner im Fußball. Manchmal kommt Zeit unerwartet. Müssen wir jetzt alle durch an Andreas die Bundesliga nach der Länderspielpause. Das hat ja Marc schon eben gesagt, geht jetzt so quasi ins Finale. Es sind noch die Spieltage 27 bis 34 zu bestreiten. Und am Wochenende, also zum einen gibt es das Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund, also das Spitzenspiel im Sinne von, da spielen zwei aus den Top 4 gegeneinander. Und natürlich, der Abstiegskampf, also einige hatten jetzt ein paar, die Abstiegskandidaten hatten jetzt 10 Tage Pause, um Lösungen zu finden. Mainz, Köln, Darmstadt wirken schon abgeschlagen. Zwischen den dreien wird sich's wahrscheinlich jetzt ausgehen, wer den Relegationsplatz holt, weil Bochum, Wolfsburg und Union Berlin und Gladbach wirken schon uneinholbar weit weg, oder?
Ja, das könnte aber ein bisschen täuschen. Also eine Einschränkung muss man machen. Der VfL Bochum auf Platz 15, der hat halt am letzten Spieltag in Mainz verloren und spielt jetzt gegen Darmstadt. Die haben aktuell 6 Punkte Vorsprung vor Mainz. Wenn die aber gegen Darmstadt verlieren, dann hängen sie wieder mittendrin.
Ja.
Und die haben gerade keine gute Phase in dieser Rückrunde. Die letzten Spiele waren alle ergebnistechnisch nicht so erfolgreich. Das heißt, Bochum kann sich da noch nicht sicher sein, dass die da nicht wieder reinrutschen. Bei Wolfsburg muss man dann gucken, da ist jetzt ein Trainerwechsel gerade angesagt, was da dann passiert. Die sollten eigentlich nicht gefährdet sein, aber die haben halt auch schon sehr lange nicht mehr gewonnen und da muss Hasenhüttl die Situation auch besser in den Griff kriegen. Und ja, aktuell geht's halt für Darmstadt an diesem Wochenende um sowas wie die letzte Chance, weil die sind ja jetzt dann auch schon 6 Punkte hinter Mainz, hinter dem Relegationsplatz. Sie müssen einfach mal wieder gewinnen. Und bei Köln hat der Trainerwechsel ja schon stattgefunden und der hat für mehr Stabilität gesorgt, aber mehr Stabilität im Sinne von, sie verlieren weniger und spielen häufiger unentschieden. Und Mainz hat es jetzt halt endlich mal wieder geschafft, ein Spiel zu gewinnen. Der dritte Saisonsieg gegen Bochum am letzten Spieltag, der war halt aber auch verdammt nötig, weil die 05er hatten halt vorher doch eine sehr, sehr lange, sehr, sehr schlechte Phase.
Unter anderem dieses ganz knappe 1:8 gegen die Bayern. Jetzt am Wochenende geht's gegen.
Aber das ist auch so eine Situation. Ja, das 1:8 gegen Bayern, das war natürlich in der zweiten Halbzeit eine Katastrophe. Aber wenn man darüber redet, kann man es erklären. Insofern als die Mainzer haben ja auch einen neuen Trainer mit Bo Henriksen. Das ist ja auch ein sehr emotionaler, einer der was reißen will und der die Mannschaft mitreißen will. Und die haben bei Bayern München den Vorsatz gehabt, wir versuchen gegen Bayern offensiv zu pressen, die in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen und dadurch die München ein bisschen vom eigenen Tor wegzuhalten, wovor alle anderen Mannschaften aus gutem Grund Angst haben, weil Bayern ist halt technisch gut und wenn die das Pressing nur überspielt haben und dann ins Tempo kommen, dann wird's haarsträubend.
Schwierig.
Aber Mainz hat das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Es stand nur 2:1 für Bayern Und Mainz war drauf und dran, das 2:2 zu schießen, kurz vor der Pause. Und dann ist wirklich so quasi mit der letzten Aktion vor der Pause hat Kane das 3:1 gemacht. Und Mainz hat dann in der zweiten Halbzeit weiter versucht, da anzusetzen und war zu offensiv und ist dann halt wirklich genauso, wie wir es gerade eben beschrieben haben, ausgekontert worden. Und das war halt der Fehler, nach dem 3:1 nicht zu sagen, hey, wir versuchen hier Schadensbegrenzung zu machen, sondern die sind munter weiter mit fliegenden Fahnen ins Verderben gelaufen. Und das haben ja auch dann die Verantwortlichen von Mainz hinterher so ein bisschen eingeordnet als ein nachvollziehbarer Fehler eines noch unerfahrenen Trainers in der Bundesliga. Und naja, sagen wir mal so, das Spiel gegen Bochum war jetzt nicht mit fliegenden Fahnen, sondern ein taffer Abnutzungskampf, den sie dann am Ende über die also am Ende relativ knapp gewonnen haben. Das 2-0, das entscheidende 2-0 ist relativ spät gefallen.
Nun spielt Mainz am Wochenende in Leipzig, bevor es dann die Woche drauf den absoluten Must-Win gegen Darmstadt gibt. Also angesetzt 6. April Mainz gegen Darmstadt. Das müssen die Mainzer natürlich gewinnen, wenn sie diesen Relegationsplatz verteidigen wollen. Mhm. Schaut man da schon eine Woche voraus oder also was sind die Chancen von Mainz in Leipzig?
Auf dem Papier würde man jetzt als allererstes mal sagen, oh, das wird ganz schwer und natürlich wird es ganz schwer, aber Mainz ist Drittletzter, jedes Spiel ist ganz schwer. Sie haben allerdings die letzten beiden Spiele gegen Leipzig gewonnen. Also in der Hinrunde, das 2-0 war es glaube ich gegen Leipzig, war der erste Sieg in dieser Saison. In der vergangenen Rückrunde haben sie auch gegen Leipzig gewonnen. Deswegen vielleicht besteht da ja die Hoffnung, dass man die nochmal kalt erwischen kann. Also es ist halt nicht 100% aussichtslos und Mainz hat es halt abgesehen von dem Bayern-Spiel geschafft, wieder schwer zu schlagen zu sein und sie haben in den letzten Spielen eigentlich immer ganz gut mitgehalten. Wie gesagt, in einer Halbzeit auch gegen den FC Bayern. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Spaziergang für Leipzig wird und ich da jetzt mit einem 4-0-Sieg rechne. Wie gesagt, die letzten zwei Partien hat Mainz gewonnen. Und klar, für alle, die jetzt unten drin stehen, für Mainz wie für Darmstadt, ist dann das direkte Duell ein Pflichtsieg, weil wer da rauskommen will, muss halt gegen die anderen, die auch unten drin stehen, auf jeden Fall gewinnen.
Zumindest gibt's ja die Rettung über die mögliche Rettung über die Relegation. Der FC, der muss in Augsburg ran. Die Augsburger selbst, vielleicht luschern sie selber noch ein bisschen nach vorne für etwaige bessere Europacup-Plätze. Der FC in der Situation, wo sehen wir den?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, die haben ja den Trainerwechsel schon etwas früher vollzogen.
Ja, aber das ist ja so dermaßen der klassische Museumfußball, dass also inzwischen ignoriere ich das ja fast schon.
Genau, also wer unten steht, hat eigentlich immer den Trainer schon gewechselt, außer Darmstadt in diesem Fall übrigens. Bochum auch nicht. aber ja, also ich habe schon gesagt, das große Problem beim ersten FC Köln ist halt, wenn ich mir die Situation bei denen anschaue, das, was sie mal hatten unter Steffen Baumgart, nämlich die Offensivqualitäten, die sind mittlerweile komplett verschwunden. Also das ist eine Mannschaft, die sich extrem schwer tut, Tore zu erzielen. Und tatsächlich haben sie auch die allerwenigsten in der Bundesliga erzielt mit 20 Toren an 26 Spieltagen. Und ich würde sagen, die Erklärung liegt vermutlich darin, wir haben da schon vor ein paar Monaten mal über das Thema geredet, beim FC herrscht seit Jahren ein relativ straffer Sparkurs. Dass der erste FC Köln finanzielle Probleme hatte über die Jahre hinweg, das ist kein Geheimnis. Aber der Geschäftsführer Keller, der hat da jetzt über die Jahre hinweg immer weiter die Zügel angezogen und dann wurden Spieler verkauft und es wurden keine neuen dazugeholt. Die Transfersperre, die in so einer Situation natürlich dann nochmal besonders wehtut. Ich glaube, wir sind jetzt schlicht und einfach an dem Punkt, wo die Qualität in dieser Mannschaft komplett ausgeblutet wurde. Und man kann einen solchen Sparkurs immer nur einen überschaubaren Zeitrahmen knallhart durchziehen, bevor man halt wirklich essentiell an Qualität verliert. Und das ist jetzt beim 1. FC Köln passiert. Und wenn es da vor einer nächsten Saison keine Änderung gibt, wird das Problem auch weitergehen und sogar noch größer werden. Das heißt, so wie das derzeit läuft beim FC, steigen die entweder diese Saison ab oder nächste. Das lässt sich überhaupt nicht verhindern. Ich glaube, das ist der Kurs, auf dem der Verein derzeit ist. Was mir in der Situation halt ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass, wenn man dann drauf schaut, wie auf die Ergebnisse reagiert wird, auch im Verein und auch aus der Geschäftsführung, der wird dann auf die Spieler gezeigt und gesagt, die machen das nicht, die machen das nicht, die müssen mehr arbeiten, die müssen mehr kämpfen, die müssen mehr rackern und so weiter und so fort. Und letzten Endes kommt das Problem halt aus meiner Sicht von oben. Und man verlangt wahrscheinlich zu viel von einer Gruppe von Spielern, die die Qualität halt nicht hat, um das umsetzen zu können. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch was, woran Steffen Baumgart verzweifelt ist. Das hat man ja auch gemerkt in der Hinrunde, dass er irgendwann ja ein Gespür dafür bekommen hat, dass dieses Schiff dass man dieses Schiff vom Untergang nicht bewahren kann. Also es war zumindest mein Eindruck aus der Distanz.
Ja, ich meine, es könnte ja, also es wäre relativ spannend dann, wenn es zu einer Relegation Köln gegen Hamburg käme, aber ja, nun, Darmstadt Platz, letzter Platz im Augenblick, 13 Punkte und natürlich am Wochenende immer noch das Topspiel am Samstagabend ist Bayern gegen Dortmund. Die in An- und Abführung schwächelnden Bayern, sofern man bei 66 Punkten nach 26 Spieltagen von Schwächeln sprechen kann. 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen, was für Dortmund frustrierend sein muss. Die Bayern sind also nicht so top vielleicht wie die letzten Jahre. Man hat trotzdem 10 Punkte Rückstand. Man hatte das Hinspiel ging 0-4 aus. Wenn Dortmund so noch eine schöne, die Saison wird dann schön, wenn man die Bayern vielleicht schlagen könnte oder halt auch nicht, ne?
Ich glaube, bei Borussia Dortmund geht es um genau eine Sache, nämlich die Champions League zu erreichen.
Zu retten, ja.
Natürlich will man nicht gegen Bayern nochmal deutlich verlieren. Aber ich glaube nicht, dass dieses Spiel in der Gemengelage, so wie es ist, dass das jetzt extrem ausschlaggebend sein wird dafür, wie man am Ende die Saison in Dortmund bewertet. Weil dass das Abschneiden in der Meisterschaft, wenn man Dritter oder Vierter wird, und Dritter ist ja schon ein ordentliches Stück entfernt, dass das schon nicht super ist, dass man damit nicht glücklich ist, ist eh klar. Aber die aktuelle Situation ist ja auch so, sie haben nur einen Punkt mehr als Leipzig, die wollen auch in die Champions League. Deswegen muss man da eben mal abwarten, was dabei rauskommt, auch wenn es ja in dieser Saison eine Chance gibt, dass noch eine fünfte deutsche Mannschaft in die Champions League kommt. Da müssen wir aber erst drüber reden, wenn es tatsächlich ernst wird. Das hat was damit zu tun, wie die deutschen Mannschaften dann im Europapokal insgesamt abschneiden. Aber ich glaube, bei Borussia Dortmund ist eh klar, dass diese Saison kein rauschender Erfolg mehr wird, nur die Champions League Qualifikation ist halt das Minimum. Darum wird es unterm Strich gehen.
Der April-Spielplan ist halt hammerhart, ne? Weil nach Bayern kommt Stuttgart, Leverkusen und Leipzig, dazwischen einmal Gladbach und das Viertelfinale gegen Atletico Madrid hin und zurück innerhalb einer Woche. Also der April ist ein Albtraum für Borussia. Also kann zum Albtraum für Borussia Dortmund werden oder zum mördermäßigen Erfolg.
Ja, und insofern kann ich da durchaus verstehen, wenn man insgesamt vor diesem Block, den man da vor der Brust hat, einen riesen Respekt hat, weil man halt weiß, dass es in alle Richtungen gehen kann. Wir werden es halt sehen, was diese Dortmunder Mannschaft in diesem Zeitraum hinkriegt. Und da ist das Spiel gegen Bayern halt nur eins von vielen, das sehr wichtig sein wird.
Wollen wir den Begriff Charaktertest in den Mund nehmen?
Warum geht es dann immer gleich um den Charakter? Vielleicht hat es auch was mit Qualität zu tun?
Das auf jeden Fall. Ich greife nur Phrasen auf, die ich regelmäßig im Fußball höre und wo ich mir dann denke, okay.
Ja. Ja. Ja, also ich glaube, niemand in Dortmund ist zufrieden, wie die Saison gelaufen ist, und da wird man sicher nach Ende dieser Saison nochmal intensiv drüber reden. Aber klar ist eben auch, so wie du gesagt hast, das ist eine Riesenherausforderung, was da kommt. Es ist halt auch eine Chance, nämlich eine Chance zu zeigen, für die, die jetzt auf dem Platz stehen, dass sie gut genug sind, um gegen die Top-Mannschaften aus der Fußball-Bundesliga regelmäßig gute Ergebnisse zu erzielen und dass diese Mannschaft eben so wie sie ist nicht komplett auseinandergerissen werden sollte.
Du kannst nach dem April tatsächlich auf Platz 3 oder vielleicht sogar 2 der Bundesliga stehen und im Halbfinale der Champions League ist alles möglich. Nun, wir werden sehen. Alles Zukunftsmusik. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der NFL. Bis gleich.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 654 hier bei Sportradio 360. Freunde, ich sag's euch, das ist heute ein schwerer Kampf mit der Technik. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Franz Büchner, hallo Franz.
Hallo, grüß euch.
Ja, die NFL in der Free Agency, 4 Wochen vorm Draft. An dieser Stelle sei erwähnt, dass unsere Sofa-Scouts wieder am Start sind und so Positionsgruppen für Positionsgruppen ein bisschen besprechen, was wir da im Draft für eine Klasse erwarten können. Die Quarterback-Folge ist schon draußen und dann folgen noch natürlich weitere bis zum Draft Day. Das nur als Hinweis. Die NFL, meanwhile, Andreas, hat sich wie immer im Frühjahr mit Regeländerungen befasst. Und wer das nicht verfolgt hat, der wird jetzt im September eine ganz große Überraschung erleben, nämlich direkt am ersten Spieltag beim ersten Play der Kickoff. Es wird anders.
Es wird anders und die Regel, die jetzt eingeführt wurde, ist im Prinzip die, die in der XFL schon verwendet wurde und auch in der European League of Football in der vergangenen Saison. Und da ich letztes Jahr in der European League of Football gearbeitet habe, kann ich da auch tatsächlich ein bisschen was zu sagen. Also erstmal die Frage, warum passiert das überhaupt? Die Antwort darauf ist
zu viele Touchbacks.
Zu viele Verletzungen. Oh. Bei den Kickoffs. Und das große Problem, was man mit dieser neuen Regel rausgenommen hat, ist, früher sind halt die beiden Teams, die Blocker und die den Returner tackeln wollen, sind halt aus einer relativ großen Entfernung im Vollsprint aufeinander zugelaufen. Jetzt sorgt man dafür, dass die beiden Teams dann jeweils nur 5 Yards auseinander stehen. Das heißt, es gibt keine Hochgeschwindigkeitskollisionen mehr.
Also sie treffen sich quasi am gleichen Punkt, nur diesmal ohne Anlauf.
Genau, ohne den Anlauf. Das verändert aber natürlich alles, weil die beiden Teams dann an der 35 und an der 30-Yard-Linie quasi in der gegnerischen Hälfte stehen. In der eigenen Hälfte steht vom Kicking-Team nur der Kicker. Und der muss jetzt den Ball ins Spiel bringen. Da kommen dann noch besondere Regeln dazu, wie er muss eigentlich ermöglichen, dass der Returner den Ball zurücktragen kann. Ansonsten gibt's Strafen, müssen wir jetzt auch nicht in alle Details gehen. Aber grundsätzlich ist es so, der Ball wird gekickt und zwar in die Zone zwischen der Goal-Line und der 20-Yard-Linie. Da muss ihn der Returner fangen. Sobald der ihn gefangen hat, dürfen sich die anderen erst in Bewegung setzen. Und das ändert natürlich die Statik dabei. Man sagt, es wird mehr Returns geben. Das stimmt. Man sollte jetzt nicht unbedingt erwarten, dass die Returns wesentlich effizienter werden oder mehr Erfolg bringen, weil wenn es bis jetzt Probleme bei Kickoff-Returns gab, ist ja so, dass die Spieler, die den gegnerischen Returner tackeln sollen, die laufen das Feld runter und da hat jeder seine eigene Bahn auf dem Feld, die er einhalten muss. Und je länger die sprinten, umso ungenauer wird es mit diesen Bahnen, die sie einhalten und dadurch entstehen Lücken für den Returner, die er vielleicht ausnutzen kann. Wenn jetzt der Anlauf so gering ist und die beiden Teams auch nur 5 Yards auseinander stehen, die Blocker und die Tackler, dann ist die Möglichkeit gar nicht da, so große Lücken entstehen zu lassen oder zu blocken. Und ich habe da letztes Jahr in Frankfurt auch mit unseren Special Team Coaches drüber geredet. Die waren alle nicht so arg begeistert davon, weil sie sagen, naja, man hat halt ganz andere Blockwinkel und letzten Endes kann man immer nur so ein bisschen versuchen zu schieben, aber wirklich große Lücken reißen ist extrem schwer und deswegen gab es auch nicht so extrem viel. Also zumindest mal bei den Spielen, die ich gesehen habe, in der European League of Football gab es nicht so viele Return-Touchdowns, wie man sich das vielleicht erhofft hatte oder wie man das vielleicht erwartet hatte. Es waren viele Returns natürlich, aber die sind dann auch selten wirklich nennenswert über die 30-Yard-Linie hinausgekommen. Also wie vorher quasi.
1970 Touchbacks waren es letztes Jahr in der NFL. Das waren in der NFL aber auch dann irgendwie zu viele. Man will ja ein bisschen Dynamik reinbringen, was auch dadurch irgendwie passiert, dass ein Touchback jetzt an die 30 zurückgeht. Das heißt, Franz, man gibt quasi dem Kicking-Team den Incentive, doch bitte den Return zuzulassen, weil sonst bekommt der Gegner noch bessere Feldposition als vorher.
Ja, genau. Das ist dann eben, wie es Andreas ja auch schon gesagt hat, so ein bisschen der zweite Grund neben der ja, hoffentlich weniger Verletzungen, die auftreten, eben, dass wir mehr Returns sehen. Aber ich habe es ja auch über die letzten Jahre schon beobachten können in der European League of Football und genau das, was Andreas gesagt hat. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass es jetzt ein richtig riesiges Spektakel jetzt immer gibt bei jedem Kickoff. Das wird nicht passieren. Dafür fehlt einfach die erste Dynamik schon mal von Grunde heraus, die Bewegungsdynamik. Also mal gucken. Vielleicht kommt es ja auch anders, aber die Erfahrung sagt, es wird jetzt. Man sollte jetzt nicht auf viele Touchdowns hoffen. Und so eine andere Geschichte, die ja irgendwie auch noch ein bisschen mit reinspielt, ist ja die Onside-Kick-Problematik, weil den musst du ja jetzt quasi anmelden, weil man ja einen Onside-Kick dann doch wieder quasi aus der alten Aufstellung heraus ausführt. Nur damit ist natürlich jegliche Form von Überraschung, was einen Onside-Kick angeht, in sowas gab es ja durchaus mal, was Überraschendes zu machen, noch in der ersten Halbzeit etc., ist damit natürlich auch raus. Ja, das ist dann vielleicht auch noch so eine kleine Kehrseite dieser Geschichte.
Der Onside-Kick, Andreas, bleibt sowieso ein Problem, weil so wie er ausgeführt wird in der NFL, werden sie kaum noch gesichert. Also da überlegt man ja auch irgendwie, aber findet auch so nicht wirklich so ein probates Mittel.
Also da gibt's ja schon Vorschläge und das wurde in der XFL in der vergangenen Saison ja auch schon durchgeführt, nicht in der ELF, das haben die nicht übernommen, aber in der XFL gab es dann einen 4. und 15 in der eigenen Hälfte und wenn man den verwandelt hat, hat man den Ball weiter behalten dürfen, statt eines Onside-Kicks. Ich glaube, in der NFL ist dann eher so die Variante 4. und 20. Man will nicht, dass die Erfolgquote zu hoch wird. Aber auch darüber, über eine Veränderung dieser Art, muss geredet werden, weil es geht ja letzten Endes darum, dass die Fans auch sich das wahrscheinlich wünschen und es ja auch ein Ziel ist, dass möglichst viel Spannung noch besteht und eine Chance auf ein Comeback besteht, wenn ein Team mal etwas höher in Rückstand liegt und wenn man dabei die Option, wir behalten den Ball per Onside-Kick so komplett wegnimmt, nimmt man auch ein Spannungselement aus dem Spiel raus. Und in der XFL habe ich es in der letzten Saison tatsächlich 2-3 Mal gesehen, dass so ein 4. und 15 war es dann verwandelt wurde und das Spiel dann teilweise auch nochmal gekippt ist dadurch.
Als jemand, der sehr lange Football schauen, Andreas, hat es dich abgeholt?
Du, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, es darf sich niemals was ändern.
Das und war auch nicht die Frage.
Irgendwann mal, ja, genau. Deswegen, für mich ist das eine Lösung für ein Problem, das dadurch entsteht, dass man ein anderes Problem lösen wollte. Man will weniger Verletzungen bei den Kickoffs, dadurch wird es schwierig mit dem Onside-Kick, also braucht man dafür auch eine Lösung. Und das Spannungselement war weiter da, deswegen, ja, ich habe damit kein Problem. Ich finde es sogar eigentlich besser als der Onside-Kick, wie er derzeit ausgeführt wird, wo die Erfolgsquote, glaube ich, irgendwo bei 3-4% liegt, kann man eigentlich dann auch bleiben
lassen. Das ist miserabel, deshalb, also wenn du quasi den Ball mit, also wenn du 2 Scores Rückstand mit einer Minute zu spielen hast, kann, also, da wundert es nicht, dass die Leute schon zum Parkplatz gehen.
Ja, ja.
Nun, also, das die große Änderung für diejenigen, die sich dann ab September weiterhin Football anschauen. Übrigens nur die NFL, also wer den alten Kickoff sehen will, College Football hat den noch. Ist halt die Frage jetzt auch, wie lange, weil College Football zieht ja sehr oft danach, aber wir werden's sehen. So, dann Ausblick auf die Saison, irgendwie ein bisschen, man möchte nicht sagen Drama in Dallas, Franz, weil in Dallas ist ja immer irgendwo Drama, aber man wollte jetzt so ein bisschen den Vertrag von Dak Prescott umstrukturieren und dann doch nicht.
Ja gut, also es ist halt diese Thematik, das haben ja schon ein paar vorgemacht, dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, wenn es denn klappt und wenn alle Parteien mitmachen, um sich dann eben drumherum ein bisschen besser aufzustellen und aufgrund der, ja, nennen wir es mal Erfolgslosigkeit der Cowboys in der Playoffs seit einigen Jahrzehnten ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee, nur was ist da neu, dass es Unruhe gibt in Dallas rund um irgendwelche großen Spieler und irgendwelche großen Verträge? Das haben wir ja die letzten Jahre auch immer irgendwie mitgemacht und das passt ja dann auch irgendwie dazu, dass das so ist. Relativ wenig bislang, was man da so an neuen Spielern dazugeholt hat und möglicherweise bleibt es dann auch bei der Geschichte und irgendwie, ja, das ist halt so ein bisschen Dallas Cowboys Style. Also ich weiß nicht, ob denen das dann so gut zu Gesicht steht Richtung dem, was sie eigentlich erreichen wollen, auch mit dem Team. Aber ne, so ist es halt. Und wie gesagt, ich glaube aber trotz allem, wenn das sich immer irgendwie da eine Problematik entwickelt, auch was so Verträge angeht und etc., dann hilft das natürlich auch irgendwie allen Seiten nicht unbedingt, wenn man jetzt wirklich mal den großen Erfolg da einfahren will.
Ich glaube, das Problem in dieser Dak Prescott-Geschichte ist, es ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, sich darauf zu einigen, welche Sorte von NFL-Quarterback Dak Prescott ist. Dak Prescott ist ein sehr guter NFL-Quarterback, aber kein Superstar. Ich glaube, das würden die meisten Leute irgendwie so unterschreiben.
Muss er ja auch nicht sein.
Nee, aber der Haken bei der Geschichte ist, wie belohnst du das finanziell? Weil die Agenten werden sagen, ja, versuch erstmal einen besseren zu finden. Das heißt, wenn Dak Prescott einen neuen Vertrag bekommt, dann kriegt er vielleicht nicht Mahomes und Josh Allen Geld, aber knapp unten drunter. Und der Verein wird dann vielleicht sagen, naja, aber in die Kategorie gehört er ja eigentlich nicht. Deswegen sehen wir ihn eher im oberen Mittelfeld. Und das große Problem dabei ist, der Markt sagt vermutlich, wenn Dak Prescott auf den Markt, wenn er tatsächlich Free Agent werden würde und Angebote von anderen Teams bekäme, dann würde er wahrscheinlich, sagen wir mal, knapp unter Elite-Level bezahlt werden, auch wenn er vielleicht nicht ganz so gut spielt. Und das ist der Punkt, um den es geht. Und darum wird gestritten. Und was dann da am Ende bei rauskommt, für die Cowboys ist ja dann eben auch der Punkt. Ja, es kann beides wahr sein. Es kann wahr sein, dass Dak Prescott ein Quarterback ist, der sehr gut ist und der dafür sorgt, dass Dallas immer in den Playoffs mit dabei ist. Es kann aber auch sein, dass Dak Prescott eben nicht gut genug ist, um mit ihm einen Super Bowl zu gewinnen. Und wie ist das zu bewerten? Nennen wir es mal das Kirk Cousins Problem. Ja, der hat ja auch immer einen Haufen Geld bekommen im Lauf seiner Karriere. Und viele Teams wären froh, wenn sie einen Quarterback von dieser Qualität hätten. Aber wenn du halt die ganz großen Ziele hast, reicht's vielleicht nicht. Wie bewertest du das und wie bezahlst du das?
Ja, also der Vertrag endet nach dieser Saison. Wie gesagt, man würde gerne A verlängern, B umstrukturieren, aber das ist jetzt, hängt ein bisschen. Franz, generell die Cowboys, du hast schon gesagt, sowieso, also es ging viel hin und her in dieser Free Agency. Selten hat man da den Namen Cowboys gehört und wenn, dann nur bei den Abgängen.
Ja, und das ist halt tatsächlich ein Stück weit das Problem. Also ich meine, das Team war ja letzte Saison eigentlich in so einer Position, wo man sich dachte, ja, ist es vielleicht doch jetzt das Jahr und dann war es halt wieder nicht. Und ja, wie du es gesagt hast, es sind, was so die Neuzugänge angeht, wenig Änderungen drin. Es sind jetzt, ich sag mal, von dem, was sie hatten letzte Saison, was sie vielleicht auch ein Stück weit erfolgreich gemacht hat, der Offensive zumindest gar nicht so schlecht. Aber es gibt natürlich so ein paar Geschichten, wenn dir der Center weggeht, Tony Pollard nicht mehr dabei, etc. Das sind natürlich schon ein paar Spiele, die du dann vielleicht nicht so mal eben mit Links ersetzen kannst. Und da ist halt bisher sehr relativ wenig einfach dazugekommen, muss man ja so sagen. Also fast gar nichts, wenn ich es richtig überblicke. Rico Dowdle als neuer Running Back, okay. Neuer Linebacker,
Pollard ist weg. Aber
genau, ja genau, wie schon gesagt, Pollard weg. Und naja, weiß ich nicht, ob das Team aktuell besser aufgestellt ist als letzte Saison. Ich würde da mal eher verhalten Nein sagen. Und dann, weiß ich nicht, dann ist es vielleicht einfach nur eine Frage des Umsetzens auf dem Feld. Weil ich glaube schon, dass das Team noch ziemlich gut aufgestellt ist, weil sich eben dann auch so viel gar nicht verändert hat in den wichtigen Positionen. Aber man möchte sich ja trotzdem irgendwie auch von der Qualität der Spieler immer noch mal ein bisschen besser aufstellen. Das muss zumindest der Anspruch sein und das ist bislang eher nicht passiert.
In einer Division, wo viel Bewegung ist, Andreas. Insgesamt. Also Philadelphia hat jetzt die Koordinatoren ausgetauscht, bei den Giants gab es auch ein bisschen Trubel. Washington hat einen neuen Headcoach, Dallas die Konstante, wobei man weiß nicht, wie lange mit McCarthy, ja. Ja, ist schwierig.
Ja, es fällt mir jetzt auch tatsächlich schwer, das Ganze einzusortieren. Bei Washington würde ich mal vermuten, dass was da passiert, eher auf längerfristige Planungen angelegt ist und dass man da jetzt in dieser Saison nicht die ganz großen Schritte erwarten sollte.
Da ist übrigens dein ehemaliger DC-Headcoach. Um's mal, das ist auch noch schön für Dallas, aber ja.
Ja, aber das ist schon eine Division, die in den letzten Jahren auch mit Philadelphia halt eine herausragende Mannschaft hatte. Da muss man dann auch mal abwarten, was da passiert. Also was mir da mehr als das Personal Sorgen macht, ist die Geschichten, die man dann hinterher über den Headcoach gehört hat und das dann vielleicht wegen dem Headcoach, vielleicht auch im Verhältnis Headcoach-Spieler, wo ein paar Sachen nicht gepasst haben. Also das klingt für mich besorgniserregender als die Qualität, die dann am Ende tatsächlich auf dem Platz steht, weil die Qualität auf dem Platz wird nicht umgesetzt werden, wenn der Headcoach nicht mit den Spielern zurechtkommt oder die nicht für ihn spielen wollen. Und das finde ich tatsächlich ein ganz großes Thema bei denen. Ansonsten wären die natürlich auf dem Papier immer noch die beste Mannschaft in der Division. Aber wir haben ja letzte Saison gesehen, wie katastrophal da die zweite Saisonhälfte war und bin ich mir nicht sicher, ob dieses Problem schon gelöst ist und ob wir überhaupt die Dimension des Problems schon verstanden haben.
Also, die NFC East, die große Wundertüte. Wir werden sehen, ob Günther Zapf in den nächsten Monaten wieder bereit ist, über die Dallas Cowboys zu reden, nachdem er das ja scheinbar nach dem Packers-Spiel nicht mehr war. Ich danke erstmal Andreas. Andreas, Musikradio 360, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Es geht weiterhin um diese Rangliste?
Nein.
Nee, ach so, nee, sorry.
Abgehakt.
Ich dachte, das wäre ein Mitteiler, sorry.
Die besten Songs aller Zeiten. Wir wollen nicht alle 500 spielen und die nächsten 23 Wochen damit befassen. Wir feiern Geburtstag am 31., also am Sonntag, wenn die neue Sendung erscheint, wird die Vinyl-Single 75 Jahre alt. Und das habe ich als Anlass genommen, mal bei mir im Schrank ein bisschen zu wühlen, was da bei mir so rumsteht. Und da spiele ich einfach mal eine kleine Auswahl draus.
Ich möchte sagen, die Technik läuft heute bei uns, als würden wir eine 75-jährige Vinylplatte auflegen, aber dann passt es ja thematisch. Vielen Dank, Andreas. Wir machen hier eine kurze Pause. Franz bleibt noch dabei, denn es geht gleich um DEL.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat sportradio360.de.
Big Show 654 bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über die DEL. Franz Büchner ist dabei geblieben, neu dazugekommen, Jan Lüdecke, und wir sprechen heute nicht über Rugby. Hallo Jan.
Hi, servus.
Aber es ist ein schöner Übergang, ne? Direkt von den Six Nations in die DEL Playoffs. Es könnte ein schwerer treffen.
Ja, das ist überragend. Ein Highlight jagt das andere. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass weitere Rugby-Highlights gerade wären, DEL-Playoffs sind auch wundervoll.
Nun, also die DEL-Playoffs laufen, 3 von 4 Viertelfinalserien sind schon beendet. Die vierte könnte heute Abend enden, wenn Straubing Schwenning bezwingt. Lasst uns über die reden, die schon beendet sind. Erstmal der Tabellenführer nach der Hauptrunde, Bremerhaven. Jan hat kurzen Prozess mit Ingolstadt gemacht, 4 Spiele, 4 Siege, eine Woche Pause, mehr kann man nicht erwarten.
Ja, die sind einfach unfassbar stark, diese Bremerhavener, und sie sind vor allem unfassbar mental stark, weil diese Serie gegen Ingolstadt, die war teilweise nicht die allerleichteste, aber auch wenn sie in Rückstand lagen, sie sind immer zurückgekommen, sie haben das Ding in vier gezogen und haben untermauert, dass sie einfach dieses Jahr wirklich einer der Top-Favoriten sind, den Titel zu holen.
Also, dass die Hauptrunde nicht nur, dass die Hauptrunde keine Illusion war, sondern dass sie auch in den Playoffs mitnehmen können. Die andere Serie, die in Sweep war, Franz, das vielleicht etwas überraschender, Wolfsburg, der Tabellenvierte gegen München, der Tabellenfünfte, und wie gesagt, Clean Sweep, 3-6, 3-7, 3-4, 1-2, und München ist wieder im Halbfinale.
Ja, das war natürlich schon überraschend, dass es so deutlich geworden ist am Ende. Gerade die ersten zwei Spiele haben aber für mich die Serie entschieden, weil Wolfsburg da einfach nur phasenweise konkurrenzfähig war. Defensive hat überhaupt nicht funktioniert. Sie haben sich teilweise auf ja so Nicklichkeiten eingelassen und von Gegentoren einfach komplett aus der Bahn werfen lassen. Und dann hast du halt so eine Hypothek gegen München. Das wird dann halt auf jeden Fall schwer, egal welche Qualität da auf der anderen Seite unterwegs ist. Denn dass Wolfsburg ein gutes Team ist, das ist außer Frage. Aber sie haben es halt nicht aufs Eis bekommen tatsächlich in dieser Serie. Zumindest über viele oder über den größten Teil der Spiele nicht. Und naja, da fliegst du halt raus. Und wenn dann auf der anderen Seite ein Team ist, das weiß, wie man Meisterschaften gewinnt, das gefühlt so ein bisschen von Spiel zu Spiel mehr zu dem Spiel gefunden hat, was sie eben auch erfolgreich macht in den Playoffs, naja, dann ist so eine Serie dann doch schneller mal zu Ende als gedacht. Aber ja, das war schon überraschend, weil eigentlich so gut wie alle davon ausgegangen sind, dass die 6 oder 7 Spiele dauert, die Serie.
Jan, also der deutsche Meister, der wie gesagt Fünfter in der Hauptrunde war, jetzt souverän erstmal durchs Viertelfinale. Ja, für wie so ändert das jetzt deine Einschätzung, die du vielleicht vor den Playoffs hattest, zu München oder nicht?
Nee, weil ich vor den Playoffs schon gesagt habe, also diese Münchner, das ist eigentlich egal, von welchem Platz in die Playoffs gehen, ist auch egal, wie die Hauptrunde gelaufen ist, die werden voll da sein. Man darf einfach nicht unterschätzen, wenn du da eine Mannschaft da hast, die einfach weiß, wie es geht, weil so wahnsinnig groß verändert ist die Mannschaft nicht im Vergleich zur Meistersaison. Und dementsprechend hatte ich München auf dem Schirm. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass die Wolfsburg in 4 abfieseln, wie Franz gerade schon gesagt hat. Ich war auch davon ausgegangen, dass das über 6 oder 7 Spiele geht und dass auch Wolfsburg das ziehen kann. Aber mir war schon auch bewusst, dass München das Zeug dazu hat, wieder den Titel zu holen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn sich Straubing durchsetzt, dann geht's ja gegen Bremerhaven. Die haben ja so ein kleines München-Trauma in den Playoffs. Aber das wird auch so eine brutal enge und spannende Serie werden, sicherlich.
Also, die Münchner, genau, es wird gesetzt, es wird neu gesetzt, sprich, die Pinguins spielen dann gegen den Schlechtsplatziertesten und die Eisbären, die sich, über die, zu denen wir gleich kommen, entweder, also die Eisbären würden gegen Straubing spielen und Bremerhaven gegen Schwenning aus der Serie, und dementsprechend wissen die Münchner noch nicht, wen sie als Gegner haben. Kommen wir zu den Eisbären, Franz. Das erste Spiel gegen Mannheim knapp 1-7 verloren und dann doch relativ schnell wieder gesammelt und die folgenden 4 gewonnen.
Ja, dieses erste Spiel, das war schon so eine Anomalie, aber das ist halt, manchmal hat man das ja tatsächlich. Das ist dann so ein Resultat aus einer etwas längeren Pause für Team A und einer nicht ganz so langen Pause für Team B, weil Mannheim ist ja noch durch die erste Runde durch und hat da eben 2-mal gewonnen. Gegen Nürnberg hat sich da ordentlich Selbstvertrauen erspielt und die waren ja auch Ende der Hauptrunde gar nicht mal so verkehrt. Die Adler, auch wenn sie eine schwierige Saison hinter sich haben, inklusive Trainerwechsel und teilweise nicht so besonders guten Leistungen, die haben sich dann eben ganz gut reingesteigert und dann eben diesen Schwung auch in Spiel 1 mitgenommen. Und die sahen da einfach 2 Klassen besser aus, muss man sagen. Und wenn man das dann weiterdreht, auch Spiel 2, erstes Drittel, Mannheim super schnell mit 2-0 vorn. Und zu dem Zeitpunkt konnte man sich so aus Berliner Sicht mal richtig Sorgen machen, weil das einfach wirklich immer einen Schritt langsamer aussah, bis nach dem ersten Drittel von Spiel 2. Und dann sind sie auch.
Dann kam das zweite Drittel.
Dann sind sie aufgewacht und dann haben sie wieder zu ihren Qualitäten gefunden, nämlich auch Tore zum richtigen Zeitpunkt zu schießen. Also die eigene Effizienz war gut, die Defensive war deutlich besser. Aber auch das ist so eine Serie, klar, die gewinnt jetzt am Ende 4-1. Kann auch andersrum ausgehen, weil Mannheim auch in den letzten Spielen durchaus Chancen hatte, einfach ein paar mehr Tore zu machen. Also die haben ja da auch enorm viel liegen gelassen und hatten dann eben auch ja das Pech, dass gerade auch in Spiel 4 und 5 durch zwei späte Tore, das am Ende dann noch entschieden wird, wo sie eben vorher die eine oder andere Großchance nicht nutzen können. Berlin schlägt dann halt so und gewinnt dann solche Spiele knapp. Und dann ist die Saison halt für Mannheim zu Ende. Aber die Eisbären haben sich dann auch relativ schnell reingesteigert. Man sieht schon, wenn die ihr Spiel finden, dann sind sie vielleicht defensiv das beste Team der Liga. Und wenn sie halt vorne die benötigte Effizienz haben, naja, dann gewinnen sie halt dann auch 4 Spiele in Folge gegen Mannheim.
Also die Eisbären 4-1 in der Serie gegen die anderen. Und dann haben wir noch diese eine Serie, die noch läuft, Jan. Wir haben Spiel 6 heute Abend. Matchball für Straubing. 3-2 in der Serie. Das erste Spiel haben sie gewonnen, die nächsten zwei verloren. Jetzt die letzten zwei gewonnen. Da waren etwas deutlichere Spiele dabei, mehrfach 5-1, 5-2, eins ging in die Verlängerung, eins endete 3-2. Was erwarten wir jetzt für heute Abend?
Wieder ein brutal enges Spiel. Also diese Serie ist ja viel, viel enger als die einzelnen Ergebnisse es teilweise aussagen. Also diese 5-1 und 5-2, das waren trotzdem extrem enge Spiele. Und diese Serie ist total verrückt, weil in allen 5 Spielen eine Mannschaft mit 3-0 in Führung gegangen ist. Ich war jetzt vorgestern in Straubing zu Spiel 5, da waren es die Straubinger, die 3-0 in Führung gegangen sind und das dann am Ende über die Zeit gezittert haben. Und selbst zu dem Zeitpunkt, als sie 3-0 geführt haben und ihnen dann noch ein Tor weggenommen wurde von den Schiedsrichtern, wo wir eigentlich der Meinung waren, boah, das hätte eigentlich zählen müssen, dann hätte es 4-0 gestanden, waren wir trotzdem der Meinung, Schwenningen ist total auf Augenhöhe. Nur Straubing hat halt die Tore gemacht. Dementsprechend, das wird heute Abend so weitergehen. Schwenningen wird alles reinwerfen, weil, hey, die sind eine Niederlage vom Saison aus entfernt und die sind so unfassbar heimstark. Und da hat sich auch so viel aufgebaut in dieser Serie, auch jetzt nach Spiel 5, da ging es nach dem Abpfiff nochmal hoch her, da gab es nochmal einen Crosscheck gegen Daniel Pfaffengut und der kam dann zum Interview und war wirklich auf 180. Das wird krachen ohne Ende heute. Wer am Ende die Nase vorn hat, keine Ahnung. Also nach dieser unfassbar konstanten Saison muss Straubing sich jetzt eigentlich mal mit dem Halbfinale belohnen. Aber es wird kein Selbstläufer. Schwenningen ist eine wahnsinnig starke Mannschaft. Und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn das Ding nochmal nach Straubing geht für ein Spiel 7.
Franz, wie siehst du es?
Ja, auf jeden Fall ähnlich. Und Straubing hat natürlich so ein bisschen ein Viertelfinaltrauma aus den letzten Jahren und die werden natürlich versuchen, das so schnell wie möglich, und damit meine ich heute, auch zu beenden, weil letzte Saison gegen Wolfsburg, Viertelfinalserie, ähnliche Ausgangslage, man hatte eben den Heimvorteil auf seiner Seite, man hat nach 5 Spielen 3-2 geführt und hat dann halt die Serie doch noch verloren. Das schwingt vielleicht ein bisschen mit, möglicherweise, im Hinterkopf. Je nachdem, wie sich das Spiel dann eben heute anlässt und wie das heute so läuft, weil wenn du dann eben das nicht schaffst, diesen Sieg zu machen. Da hast du zwar das 7. Spiel zu Hause, naja, aber dann kommst du vielleicht doch nochmal ins Grübeln. Also ich sehe es, ich erwarte es genauso wie Jan. Also super eng, mega intensiv, da geht's richtig zur Sache. Und dann ist es ja auch schön, dass es wenigstens eine Serie in diesem Viertelfinale gibt, die möglicherweise über die volle Distanz geht, aber zumindest etwas länger dauert und dann auch entsprechend, wo es halt richtig, wo man richtig ausgeteilt wird.
Genau, also Spiel 7 wäre dann wohl am Sonntag und am Samstag und weitergehen in den Halbfinal soll's ab dem 1. April, also ab Ostermontag, und der Spielplan sieht dann quasi vor, dass die erste Aprilhälfte für die Halbfinals reserviert sind und dann die zweite Aprilhälfte für die Finalspiele. Wie gesagt, wir warten jetzt alle quasi auf das Ende dieser Serie, weil diese Serie gibt uns erst die Halbfinalpaarung. Von daher kann man da jetzt nur spekulieren. Worüber man nicht spekulieren kann, ist, dass es Jan einen Trainerwechsel in Köln gab.
Ja, Uwe Krupp und sein kompletter Staff mussten gehen. Kommt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Uwe Krupp hat sich da jetzt gerade zu dieser Saison eine Mannschaft wirklich zusammenstellen dürfen, die über weite Strecken der Saison auch echt tolles Eishockey gespielt hat. Die haben immer wieder rangeschnuppert an Platz 4. Aber am Ende ist es halt dann doch sehr ernüchternd, wenn du in der ersten Playoff-Runde rausfliegst. Letzte Saison haben sie es ja auch mit Ach und Krach nur in die erste Playoff-Runde geschafft. Und Mai, da sind halt einfach unfassbar hohe Erwartungen da in Köln. Das hast du auch gemerkt während der Saison. Gerade als sie relativ gut standen, so um Platz 4, Platz 5, haben wir auch bei Magenta Sport ab und zu Umfragen unter den Fans gemacht und die waren alle super unzufrieden. Also für die gibt's wirklich Platz 1 und sonst gar nichts. Und das nach den letzten Jahren, die schon schwierig waren, finde ich ein bisschen krass. Aber es ist halt nun mal so in Köln. Und Uwe Krupp ist an dieser Erwartungshaltung sicherlich gescheitert. Er hat es nicht geschafft, aus der Mannschaft einen wirklichen Titelkandidaten zu formen. Und dementsprechend wird es da jetzt wohl einen ziemlich, ziemlich großen Umbruch geben.
Ja, inzwischen, Franz, warten die Kölner 22 Jahre auf einen Titel. Also ich möchte jetzt nicht sagen, die Dallas Cowboys der DL, aber geht schon irgendwie in die Richtung. Zwischen Anspruch und Realität.
Auf jeden Fall geht es in diese Richtung. Die Liga ist ja nun auch erst 30 Jahre alt in der Form, wie sie jetzt besteht. Und wenn du dann eben über zwei Drittel dieser Zeit auf den Titel wartest, naja, unangenehm, besonders eben mit
dem. Aber dich immer als Titelkandidat siehst in der gleichen Zeit, ne? Das kommt ja dazu, quasi.
Das stimmt, ja. Und ich meine, die Voraussetzungen sind ja eigentlich so gut wie bei wenigen anderen Teams, muss man sagen. Also die haben die größte Halle der Liga, die haben sicherlich auch ein bisschen Finanzkraft dahinter. Und klar, das Umfeld erwartet halt auch einfach, dass da mehr passiert, dass man mal wieder um den Titel mitspielt. Und wie Jans schon gesagt hat, eigentlich war das jetzt so eine Saison, wo man eben auf das Team geschaut hat, wie es zusammengestellt war, wo man sagen konnte, ja, die sind schon da irgendwie mit reinzuzählen in den ja größeren Favoritenkreis, den es nun mal gab, auch schon im Vorfeld der Saison. Aber wenn du dann eben doch nicht die Top 6 erreichst in der Hauptrunde und dann in der ersten Playoff-Runde ausscheidest, nachdem du das Spiel 1 auswärts gewinnst und dann zwei Heimspiele hast, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem der letzten Jahre, dass sie es dann in der entscheidenden Phase doch nicht aufs Eis bekommen. Und ja, wie schon gesagt, dann ist der Trainerwechsel hat mich jetzt auch dann am Ende des Tages nicht mal überrascht, weil eben der Erfolg ausgeblieben ist.
Erwartet ihr jetzt einen großen Namen oder einen etablierten DEL-Namen oder einen Neuling? Was, Jan, wo geht die Reise hin? Hört man, hat man da schon was gehört?
Es kursieren diverse Namen, aber ich habe jetzt noch nichts gehört, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich stichhaltig, so dass sich das wirklich so anhört, als wär's das. Bin auch gespannt, was passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass sie erstmal irgendwie einen nordamerikanischen Weg wählen und irgendwie einen namhaften Coach von drüben holen, aber mehr weiß ich auch nicht.
Also die Kölner und die Geschichte zwischen Köln und Uwe Krupp nach 4 Jahren beendet und dann zücken wir alle unsere Terminkalender und schreiben uns den 4. Januar 2025 auf, Franz, weil dann gibt's das nächste Wintergame und wir wissen jetzt, es findet in Frankfurt statt. Frankfurt, da treffen sich, da finden die Highlights inzwischen statt.
Da ist der Nabel der Sportwelt, ja, tatsächlich auch jetzt in der deutschen Eishockeyliga. Du hast gesagt, 4. Januar gibt's wieder ein Wintergame mit den Löwen und den Adler Mannheim, ist natürlich auch eine schicke Partie, weil das ist eine große Rivalität. Das ist, ja, da geht es eigentlich immer gut zur Sache. Das hat man jetzt in den letzten 2 Jahren DEL auch wieder aufgefrischt bekommen, dass das wirklich zwei Teams sind, die sich nicht so grün sind und dass es eben dort richtig gut zur Sache geht. Und dann ist das auch eine ganz, ja, ganz gute Wahl, denke ich. Da hat man mal einen neuen Standort drin. Das ist in diesem Stadion, in dem eben ja, Eintracht Frankfurt Fußball spielt, in dem eben auch die NFL zu Gast war letzte Saison, ist das natürlich auch ein extrem großer Rahmen. Und ja, das ist natürlich immer auch ein Highlight, wenn so ein Wintergame stattfindet, was auch das deutsche Eishockey nochmal so ein bisschen auf eine andere Bühne stellt, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert. Also es gab ja noch eine zweite Option, das eben irgendwie in Düsseldorf, glaube ich, zu machen. Da hat man sich für Frankfurt entschieden und man macht da ja nichts falsch mit der einen oder mit der anderen Wahl. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Geschichte, weil man eben auch jetzt mit der jüngeren Erfahrung aus anderen Sportarten dann eben auch gemerkt hat, dass auch andere Sportarten in diesem Stadion funktionieren können. Und wie gesagt, das sportlich gesehen sollte da auch einiges geboten sein.
Das 6. Wintergame nach es gab Nürnberg, Düsseldorf, Sinsheim und jetzt zweimal Köln, jetzt also Frankfurt. Jan, ein Freund dieser Wintergames?
Ja, voll. Also wenn alles mitspielt außenrum, Das ist natürlich immer die Hoffnung, dass es dann vielleicht sogar ein bisschen schneit oder so, aber dass es auf jeden Fall kalt genug ist, dass es nicht regnet, dann ist es eine mega geile Geschichte.
In Frankfurt können Sie das Dach schließen, wenn es regnet. Immerhin.
Okay, das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, umso besser. Ja, ich find's mega geil. Also vor so einer Kulisse zu spielen, das ist für die Spieler ja auch einmalig, also absoluter Fan.
Absoluter Fan. Dann warten wir gespannt auf das, was heute Abend 19.30 Uhr ist, glaube ich, geht's los zwischen Straubing und Schwenningen, oder?
Ich glaube, dass wir ab 18.45 übertragen.
Ja, okay.
19.15.
Also Schwenningen gegen Straubing, Spiel 6 im Viertelfinale. Und wie gesagt, der Dominostein muss noch fallen, damit die Halbfinalserien gesetzt werden können. Die also ab Ostermontag. Danke Franz und danke Jan, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns kurz über die DEL-Playoffs auf den neuesten Stand zu bringen. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 654 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und kein Rennstall hatte die technischen Probleme, die wir hier bei dieser Aufnahme heute haben. Es ist einfach fantastisch. Es zieht sich auch durch die ganze Sendung durch. Wir haben aber trotzdem zwei Gäste in der Leitung. Zum einen Stefan De Voice. Heinrich, hallo De Voice.
Ich grüße euch und ich hoffe, Eddies Stimme ist wieder okay. Das war ja ein geiles Motorrad-Grand Prix-Wochenende, was er kommentieren durfte.
Genau, Eddie Mielke ist auch in der Loke. In der Leitung. Hallo Eddie.
Das war's. War wirklich ein geiles Wochenende und ja, der Stimme geht's gut. Also ich freue mich auch noch mehr solche Wochenenden. Hab ja jetzt Ostern mal tatsächlich Zeit, beim Ostereier suchen, die Stimme ein bisschen zu schonen.
Das freut uns natürlich. Jetzt kam in der Osterpause, die jetzt die MotoGP macht, und kurz besonders nach der Osterpause geht's dann in 14 Tagen weiter. In Austin wurde jetzt gestern bekannt, Eddie, dass Liberty Media kurz vor dem Kauf der MotoGP steht für etwa 4 Milliarden Euro. So zumindest berichtet es die Financial Times. Wenn wir auf die Formel 1 schauen, natürlich finanziell hat sich das gelohnt, sowohl für Liberty Media als für die Formel 1, dass sie die übernommen haben. Der Fan und der Motorsport-Fanatiker mag das vielleicht anders sehen. Wie siehst du jetzt diese Entwicklung, dass die MotoGP wohl auch zu Liberty Media wechselt, Eddie?
Also in meiner Ära MotoGP schon mehrere Wechsel erlebt, was die Verhältnisse angeht. Ich würde da erstmal noch ein bisschen abwarten. Also ich glaube, das ist mittlerweile fix. Die Liberty Media Leute warten wohl anscheinend noch, bis sie es verkünden und das wird dann vermutlich kurz vor dem Texas MotoGP-Rennen in 2 Wochen sein. Die Gerüchte haben sich schon länger gehalten. Ja, und jetzt ist es erstmal dingfest. Was das für die MotoGP bedeutet, wollen wir. Ich glaube, es gibt nicht so viele Stellschrauben, an denen man bei der MotoGP drehen muss. Fernsehsignal, das ist alles gut. Social Media Aktivitäten sind bei der MotoGP auch im Fokus in den letzten Jahren und sind auch sehr, sehr gut ausgebaut. Also ich würde jetzt mal das noch nicht zu kritisch sehen. Das ist halt ein Besitztümerwechsel. Was dann am amerikanischen Management dadurch dazu da reinkommt, das warten wir mal ab.
The Voice, wie siehst du, wie war deine Reaktion, als du die Nachricht gelesen hast?
Na, wir hatten schon ein paar Mal immer wieder hier bei Sportradio 360 auch darüber diskutiert, dass eigentlich wir nicht so richtig verstehen, Eddie und ich, dass tatsächlich die MotoGP bei der irrsinnigen Show, die da wirklich abziehen, und du siehst ja, wie die Fahrer, gerade auch wieder in Portimao, was die Fahrer wirklich leisten, auf diesem Rollercoaster an der Algarve. Wir verstehen da nicht so ganz, warum die tatsächlich weltweit deutlich hinter der Formel 1 steht. Die hat so ungefähr 20-25% der Fans weltweit wie die Formel 1, die ja nun in den letzten 3 Jahren nicht unbedingt mit vielen dramatischen Rennen auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber es hat ein Label natürlich Königsklasse des Automobilrennsports. Wir haben in der Motorrad-WM jetzt auch eine gute Mischung zwischen Stars wie Marc Márquez oder wie Pecco Bagnaia und eben auch die jungen Aufsteiger, die für großes Interesse sorgen. So ein Pedro Acosta, nicht nur jetzt wirklich erfrischend, sondern einfach wirklich auch ein kommender großer Star. Die Mischung stimmt. Auch in der Moto2 haben wir fantastische Rennen in der Moto3. Also das Paket ist wirklich da. Die Show ist sensationell. Aber es ist tatsächlich immer noch ein bisschen im Schatten und da ist, glaube ich, sehr viel mehr Potenzial drin. Ob das Liberty Media nun tatsächlich noch besser rauskitzeln kann, so wie sie es ja mit der Formel 1 tatsächlich geschafft haben, nach der langen Zeit der Jahrzehnte der Herrschaft von Bernie Ecclestone, bleibt mal abzuwarten. Aber klar ist, dass so ein Riesenunterhaltungskonzern natürlich noch ganz andere Möglichkeiten hat, als die spanische Dorna, die die Geschicke der Motorrad-WM in den letzten Jahren ja gehandelt hat. Es ist, glaube ich, Großpotenzial da. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob tatsächlich die Wettbewerbsbehörde da auch das grüne Licht gibt. Das steht nämlich noch aus. Wir hatten ja mal vergleichbare Situationen. Ein luxemburgischer Investor, CVC, hatte eine Weile mal die Rechte sowohl von der Motorrad-WM wie auch von der Formel 1. Das waren zu Bernie Ecclestones Zeiten sogar noch. Und da gab es aber dann aus Brüssel ein Veto und da wurde klar gesagt, also eins von den beiden Dingen müsst ihr verkaufen, sonst ist es ein illegales Kartell. Insofern ist die Meinung von Eddie, dass wir erstmal nochmal abwarten bis zur offiziellen Verkündung, ist wahrscheinlich eine richtige. Denn soweit ich gehört habe, ist diese Kartelluntersuchung noch nicht abgeschlossen.
Zumal jetzt mit der MotoGP, Eddie, man fährt ja teilweise auch einfach in anderen Märkten, als es die Formel 1 tut, also wahrscheinlich auch die Möglichkeit, sich da auszubauen. Da fallen wir dann Indonesien, Indien, Thailand und so ein.
Ja, die Möglichkeit besteht natürlich auch. Klar, man muss da generell die Entwicklung, aber wirklich, glaube ich, abwarten. Stefan hat es gesagt, die Wettbewerbshüter haben da noch ein Auge drauf. Das wäre natürlich für Liberty Media eine unfassbare Ballung. Allein wenn ich mir vorstelle, wenn man das jetzt mal positiv betrachten will, was man an Win-Win-Situationen und Synergien schaffen könnte, wohlgemerkt könnte, gibt ja im Moment zum Beispiel sehr viele Überschneidungen zwischen der Formel 1 und der MotoGP. Da könnte man zum Beispiel ein bisschen anders rangehen. Fast jeder Formel 1-Fahrer, den ich kenne oder kennengelernt habe, ist Riesenfan von der MotoGP. Fast jeder Autorennfahrer guckt da auch drauf, weil eben, wie Stefan richtigerweise sagte, die Show wirklich eine unglaubliche ist. Also man könnte, wenn man das positiv sehen möchte, da auch sehr, sehr viele Win-Win-Situationen draus kreieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt warten wir erstmal ab, was die Wettbewerbshüter sagen. Und dann warten wir ab, bis die 4 Milliarden Dollar überwiesen sind und dann gucken wir mal, wie die Einflussnahme aussieht. Weil ich kann mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen, das, was das Management der MotoGP angeht, also die handelnden Personen, die dort vor Ort sind, weil ja auch Carmelo Ezpeleta immer noch einer derjenigen ist, der einen relativ großen Prozentanteil an Besitz an der MotoGP hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sich an den handelnden Personen erstmal gar nicht so viel ändern wird, sondern dass einfach nur die Besitzverhältnisse sich ändern und dass man dann mal guckt, was man gemeinsam Schlaues mittlerweile veranstalten kann. Das wäre auch meine Wunschlösung.
Das Problem ist halt, wenn ich mir den Rennkalender der Formel 1 so anschaue, den Rennkalender der MotoGP, das Jahr hat halt nur 52 Wochen. Also außer wir fangen jetzt an, unter der Woche zu fahren, wird's schwierig. Ne? Also gut, müssen wir mal gucken mit den Überschneidungen, wie das so läuft. Dann kommen wir zum Rennen in Portimao, Eddie, und zwischen, ja, also spannende Rennen, Kollision, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
Ja, da war eine Menge drin. Ich bin auch immer noch ein bisschen am Nachlesen. Hab gerade gelesen, dass Gigi Dall'Igna und der Herr Domenicali, also der Boss von Gigi Dall'Igna, allesamt die Ducati-Bosse gar nicht so happy waren. Claudio Domenicali hat zum Beispiel gesagt, er war ja auch vor Ort, als er dann die beiden Weltmeister im portugiesischen Kiesbett gesehen hat, Marc Márquez gegen Francesco Pecco Bagnaia. Beide haben nicht nachgegeben. Er war der Meinung, sie hätten vorsichtiger sein müssen und hätten ein bisschen Geduld haben müssen. Und hätten einfach die Punkte für Ducati nach Hause fahren müssen. Mein Ducati-Doppelsieg sieht jeder ein bisschen anders. Für mich ist es auch ein klarer Rennunfall. So habe ich es auch mit meinem Experten Florian Alt im Kommentar dargestellt gewesen. Mit der Schuld bei Pecco Bagnaia. Aber gut, wenn man halt 8 Alpha-Tiere auf Motorrädern sitzen hat. Und diesen Luxus hat ja Ducati im Vergleich zu den anderen Herstellern, die anderen haben maximal 4 Fahrer auf ihren Motorrädern sitzen, wenn man 8 Alpha-Tiere an den Start bringt, dabei mehrere Weltmeister hat und dann auch durch die vertraglichen Verwirrungen und Situationen, dass man mit Pecco Bagnaia ja schon verlängert hat, dass man Fermin Aldeguer aus der Moto2 schon einen 2-Jahres-Vertrag direkt von Ducati ausgegeben hat. So, heißt, bedeutet im Umkehrschluss, es gibt nur noch einen Werksplatz bei Ducati und auf den sind die alle scharf. Und dass dann solche Situationen mal im Rennbetrieb dabei hervorgerufen werden können, wo dann eben nicht nachgegeben wird, sondern wo dann eben so ein Sturz passiert. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Sache geschuldet und den Situationen auf dem Transfermarkt geschuldet, weil da kommen ja auch noch andere Namen ins Spiel. Fabio Quartararo zum Beispiel, der noch auf Yamaha sitzt, auch Weltmeister schon war und. Also ich glaube, nicht nur was das Spektakel angeht, was die fantastischen Bilder angeht, die MotoGP wird da in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr, sehr viele interessante Stories produzieren.
Und Rivalitäten wollen wir ja sehen, The Voice, auch wenn sie sich dann ab und zu ins Kiesbett schieben.
Ja, überhaupt gar keine Frage, aber das war abzusehen. Ich bin überrascht, dass es beim zweiten Rennen schon passiert ist, aber uns allen, uns Beobachtern allen, einschließlich natürlich auch Eddie, war völlig klar, dass das Handling dieser 8 Ducati-Piloten die Hauptaufgabe in diesem Jahr sein wird für das Management von Ducati. Genauso ist es gekommen. Es war abzusehen, jeder will die Autorität auf die Rennstrecke stempeln und gibt natürlich nicht nach, ist völlig klar. Wie schnell es gegangen ist, tatsächlich war nicht abzusehen, aber es hat sich, ich habe es 2-3 Runden vorher schon kommen sehen. Als die sich immer näher kamen, war mir klar, das wird jetzt echt heikel. Und Eddie hat mit Sicherheit ähnliches Bauchgefühl auch gehabt. Man riecht es ja vorher schon ein bisschen, wenn man eine Weile dabei ist. Was aber eben auch neben dieser Kollision wirklich atemberaubend war, war sehr erfreulich ein gereifter Jorge Martin, der so oft schon Zweiter war. Und das deckt sich so ein bisschen ja mit dem fantastischen Rennen der Moto2, wo wir einen hatten, den Aaron Canet, der, ich glaube, 15 Mal in seiner Karriere schon Zweiter war, aber noch nie gewonnen hatte und das endlich geschafft hat, weil er eben auch ruhiger und reifer geworden ist. Und das gilt auch für Jorge Martin. Er war letztes Jahr der Sprintkönig, aber zum Sieg im Hauptrennen, das war ein weiter Weg. Und diesmal hat er das sehr souverän gemacht. Von Anfang an war klar, er will hier der Herrscher in Portimao sein. Und da gab es, glaube ich, keinen Zweifel. Schön auch, dass der Maverick Vinales für Aprilia den ersten Sieg rausholen konnte. Wir wissen ja um seinen Speed, wir wissen um sein Talent, wissen aber auch, dass Maverick das richtige Umfeld braucht. Und da wird jetzt auch die Aufgabe sein, nachdem wir technische Probleme im Hauptrennen hatten, dass Maverick tatsächlich mal eine konstante Saison hinbekommt. Das Talent ist völlig klar, dass er einer der absoluten Siegfahrer ist. Aber er ist ein sehr sensibler, er braucht tatsächlich das Tätscheln der Leute um ihn rum. Und es ist wahnsinnig viel offen. Pedro Acosta beim zweiten Grand Prix-Rennen in der Königsklasse gleich auf dem Podium. Er hat sie alle überholt. Man hat gesehen beim Überholmanöver tatsächlich von Marc Marquez, dass der 2-3 Mal auch gegengehalten hat und dann irgendwann gesehen hat, nee, den halte ich nicht. Der ist einfach zu schnell. Also da geht ein Stern auf, von dem wir ja schon letztes Jahr an dieser Stelle gesagt haben, dass man auf den achten muss. Aber wie schnell auch der lernt und mit diesem Druck umzugehen weiß und offenbar auch fantastische Rückmeldungen an die Technik gibt, das ist schon alles wahnsinnig erfreulich und hat ein irres Potenzial und wahnsinnig viel Gründe, warum wir uns auf den weiteren Saison, die weitere Saison der MotoGP wirklich, wirklich groß freuen dürfen. Da wird es allerbeste Unterhaltung geben. Und sportliche Höchstleistung zweifelsohne.
Und Eddie, ein kurzes Wort zu dem, für den der Saisonstart jetzt wirklich super lief, Jorge Martin.
Ja, Jorge Martin ist ja einer, das darf man ja auch nicht vergessen, der sich auch hoch gekämpft hat. Er hatte nicht immer Topmaterial, das eint ihn so ein bisschen mit Pecco Bagnaia. Die beiden waren ja mal Teamkollegen auf der damals sehr unterlegenen Mahindra. Zu Anfangszeiten der Moto3, da war das Motorrad nicht konkurrenzfähig, eigentlich, was sie hatten. Haben aber damals auch, und beide haben sich über den Weg, über die Moto2 hochgekämpft in die MotoGP. Und das ist kein Zufall, dass die beiden da jetzt so aufgeigen. Aber zu Jorge Martin muss man auch sagen, der hat eine große Klappe. Und ob seine vehementen Statements, das haben wir vor zwei Wochen auch schon besprochen, ob seine vehementen Statements in Richtung Werks-Ducati, das sagt er klipp und klar, das wissen die in Borgo Panigale, dass ich das Werksmotorrad an der Seite von Pecco haben will. Ob das so gut ankommt bei Gigi Dalinha und Co., das weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, das so vehement einzufordern. Mit Leistung glänzt er auf jeden Fall im Moment, da liefert er alles. Aber gut, das macht natürlich dann auch ein Fahrer wie Jorge Martin, letztes Jahr Vize-Weltmeister. Da ist natürlich das automatische Ziel ganz klar, dass er Pecco Bagnaia den Titel wegschnappen will. Und damit hat er natürlich jetzt eine ganz gute Vorlage geliefert. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, bei diesen Kalendern, Rennwochenenden, da ist noch so viel zu fahren. Und die nächste große Herausforderung wartet ja dann schon wieder in zwei Wochen auf dem Circuit of the Americas, auf der Rüttelpiste, die bei den MotoGP-Fahrern trotz der Fantasie liebt es, weil es einfach wirklich eine Buckelpiste geworden ist, durch die Autos verursachten Bodenwellen in den Anbremszonen. Das ist wirklich eine Rüttelpiste, wo dann nochmal ein zusätzlicher Aspekt dazukommt. Aber ganz kurz noch, Jorge Martin ist ja nicht der Einzige. Auch Enea Bastianini müssen wir da lobend erwähnen. Und beide ausgerechnet in Portimao. Enea Bastianini hat sich da letzte Saison mit der Schulterverletzung die komplette Saison im Grunde genommen ruiniert. Jorge Martin hat da vor zwei Jahren auch schon mal einen schweren Sturz in Portimao und eine schwere Verletzung davon getragen. Dass die beiden auf 1 und 2 gelandet sind, im Übrigen innerhalb von 0,882 Sekunden, also noch nicht mal eine Sekunde Abstand zwischen den beiden, ist kein Zufall. Ja, und Stefan hat es angesprochen, Pedro Acosta, der hat noch bis zum Sachsenring Zeit, Marc Marquez abzulösen als jüngster MotoGP-Sieger aller Zeiten. Der Jüngste mit der schnellsten Rennrunde, das hat er schon. Er ist im Übrigen der drittjüngste überhaupt jemals auf dem Podest, aber das ist Ewigkeiten her. Das waren auch zu alten Zweitaktzeiten, dass Randy Mamola zum Beispiel ein Tick jünger war. Also der Junge wird Geschichte schreiben und ich traue ihm das absolut zu, dass er noch vor dem Sachsenring Grand Prix, ist ja Mitte des Jahres, dass er da tatsächlich Geschichte schreibt und sein erstes MotoGP-Rennen gewinnen wird. Wie gesagt, Stories gibt's da ohne Ende und wir haben ja noch nicht mal angefangen mit der Moto 3 und der Moto 2.
Ja, nur rennt uns ja ein bisschen die Zeit davon. Von daher müssen wir es an der Stelle vielleicht mal stoppen, aber wie ihr schon gesagt habt und wie die ersten beiden Rennen gelaufen sind, beziehungsweise die ersten beiden Rennwochenenden, ich glaube, die Themen werden sich in den nächsten Wochen und Monaten auf und neben der Strecke von alleine ergeben. Von daher freuen wir uns auf eine spannende Saison. Danke, Eddie. Erstmal, wie sieht das Wochenende aus?
Ja, ich habe tatsächlich frei. Ich habe nichts zu tun. Kein Fußball, kein Motorsport, gar nichts. Und ich werde mir mit meiner Frau zusammen ein schönes Wochenende machen.
Dann sei dir das gegönnt. The Voice kann da auch bald planen, aber ein Segment muss dann auch bei uns bleiben. Wir machen gleich weiter mit Formel 1.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 654 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Motorsport. Es geht weiter mit Stefan The Voice Heinrich. Wir versuchen noch andere Gäste reinzubekommen. Die Technik heute, wie mancher Boxenstopp bei Ferrari, sage ich dir.
Ja, wobei aktuell, muss man sagen, läuft bei Ferrari wirklich rund, die Scuderia. Und das war vor der Saison von uns auch schon vermutet worden, vom Kollegen Stefan Ehlern, von Christian Nimmervoll, die ja immer wieder hier gern bei Sportradio als Experten auch mit auftreten. Wir hatten die schon hoch auf der Rechnung, denn die zweite Saisonhälfte war ja wirklich beeindruckend. Und das Problem bei Ferrari in den letzten Jahren war immer, die erste Hälfte des Jahres, da haben sie immer wahnsinnig viele Böcke geschossen. Speed war ja auch letztes Jahr schon da, aber jetzt haben sie tatsächlich von Anfang an, vom ersten Grand Prix an, wirklich zuverlässige Autos, gute Strategie, stolpern nicht mehr über die Füße und haben auch bei Boxenstopps 4 und nicht nur 3 Reifen. parat, worauf du ja anspielst, lieber Nicolas. Also es war von Anfang an schon wirklich stark. Sie waren nah dran an Red Bull bei den ersten beiden Grand Prix. Und jetzt in Australien, in Down Under, haben sie die Welt wirklich auf den Kopf gestellt. Denn Doppelsieg für Ferrari, wenn wahrscheinlich als kleiner Wermutstropfen für die Ferrari-Chefetage, für Frédéric Vasseur, ist das vielleicht aus seiner Sicht der falsche Ferrari-Pilot gewonnen hat.
Nämlich Sainz vor Leclerc, und es ist etwas passiert, etwas, woran sich nur die Älteren unter uns erinnern werden. Max Verstappen ist bei einem Formel 1 Grand Prix mal nicht ins Ziel gekommen.
Mhm. Ja, das war, man könnte fast sagen, fast zu erwarten, denn wir haben auf der Strecke zwar Top-Leistung bisher, aber dieser Machtkampf hinter den Kulissen, auf den wir ja hier bei Sportradio schon öfter eingegangen sind, der hält nach wie vor an, da ist noch keine Lösung in Sicht. Und dass das sich irgendwann so erbitterte Duelle und erbitterte juristische Streitereien, sich das irgendwann natürlich auch auf die Performance des Teams auswirken muss, ist eigentlich erwartbar und nicht überraschend.
Meinst du, da waren Techniker nicht voll bei der Sache und deshalb hat die Bremse Feuer gefangen?
Ich weiß nicht, ob das so eine eindeutige Sache ist. Bloß es wäre zu überraschend gewesen, wenn bei einem absoluten Top-Klasse-Sport, wo jedes Detail auf den Punkt stimmen muss, dass da dann sowas, ein Riesenärger hinter den Kulissen, der seit Wochen und Monaten sich ja schon aufgebaut hat und der nach wie vor völlig ungeklärt ist und damit ein großer Kampf tobt, dass das sich gar nicht auswirkt auf die Psyche der Mitarbeiter, kann ich mir eigentlich auf Dauer nicht vorstellen. Vielleicht kann man mal abschalten und sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns aufs Rennen, aber auf Dauer kann das nicht funktionieren. Die brauchen da ganz sicher eine Lösung. Zumal ja das auch die ganze Formel 1 mit ein bisschen reinzieht, wenn die tatsächlich mehr wegen den Gossips und dem Machtgehabe im Gespräch sind. Und so war es bei den ersten beiden Rennen, weil Red Bull Doppelsieg ist ja, wie du gerade in der Anmoderation ja schon gesagt hast, seit Jahren das Übliche, das kennen wir ja schon, und die Quoten gehen überall zurück. Insofern kann die Formel 1 jetzt ein bisschen aufatmen. Es war nicht mal blau, wieder mal blau, sondern tatsächlich rot. Und wenn schon mal einer Red Bull schlagen kann, dann ist es natürlich toll, wenn es der absolute Kult-Rennstall schaffen kann, wenn es Ferrari schaffen kann. Ich glaube, die sind relativ nah dran. Jetzt sind sie eben, was die Reifennutzung angeht, auch dran. Und das war eine wirklich makellose Leistung, dass die gezeigt haben in Melbourne. Traum ganz sicherlich für Carlos Sainz, denn eine süße Rache beinhaltet es auch. Wir sollten nicht vergessen, Nicolas, der hat über den Winter gesagt bekommen, du, schön, dass du bei uns fährst, aber du wirst ersetzt durch Lewis Hamilton. Ende der Saison kannst du die Papiere holen. Er hat auch noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Also das war natürlich eine tolle Referenz. Und der wird weit so weitermachen. Der hat ja gar keinen Grund, Rücksicht zu nehmen, Ferrari intern, auf die eigentliche Nummer 1, auf Leclerc. Denn er fährt jetzt um seine Karriere. Ich glaube, dass da der Frédéric Vasseur, so ähnlich wie wir es vorhin bei der Motorrad-GP schon gesagt haben, die Probleme der anderen roten Marke, nämlich der roten Marke auf zwei Rädern, Ducati, die ja auch da jetzt tatsächlich mehrere Stars haben, die gegeneinander fahren auf dem gleichen Motorrad, dürfen da nur an die Kollision erinnern zwischen Pecco Bagnaia und Marc Marquez. Also auch das Management von Ferrari wird da einige Handlungsprobleme haben, denn man muss sagen, der Sainz ist wirklich stark. Er hat nochmal Selbstvertrauen getankt und das ist überhaupt nicht gesagt, dass der da mit der Nummer 2-Rolle auf Dauer zufrieden sein wird. Warum sollte er, wenn er weiß, er ist auf Dauer nicht mehr dabei, warum soll er da Teamrücksicht nehmen? Sehe ich nicht.
Nun, also Frage bei Sainz ist ja sowieso, also gibt es ein Szenario, wo der kein Cockpit nächstes Jahr hat, also wo keiner an ihm interessiert ist? Ralf Schumacher hat jetzt irgendwie am Montag bei Sky angedeutet, dass er wüsste, dass Verstappen zu Mercedes wechselt und dafür Alonso zu Red Bull. Was halten wir davon?
Ja, also der Ralf Schumacher ist ein absoluter Insider, ist überhaupt gar keine Frage, aber da werden da wahnsinnig viele Gerüchte gerade durch die Gegend geschüttelt. Ich sehe das so schnell noch nicht, denn wir haben von Max Verstappen mehrfach das Statement gehört, er will bei Red Bull bleiben. Klar ist aber auch, dass er einen Vertragspassus drin hat, dass er trotz längerfristigen Vertrages weggehen kann von Red Bull, wenn Dr. Helmut Marko nicht mehr Teil des Führungsgremiums bei Red Bull Formel 1 ist. Und um den geht's ja, Dr. Helmut Marko und Christian Horner. Die beiden sind sich überhaupt nicht grün. Christian Horner hat mehrfach versucht, den Marko tatsächlich jetzt zu entmachten. Das ist ihm nicht gelungen. Jetzt hat er selber Riesenärger am Bein mit dieser Anschuldigung der persönlichen Mitarbeiterin von ihm. Das ist auch rechtlich noch überhaupt nicht geklärt. Es gab eine obskure Red Bull-interne Untersuchung, die völlig intransparent war. Auch diverse Frauenrechtler mischen sich jetzt ein. So wird es noch mehr und mehr und mehr zum Politikum, bleibt also nicht nur beim Sport. Und die anderen frohlocken so ein bisschen natürlich. Nicht nur, weil möglicherweise Max Verstappen verfügbar wäre. Und der wäre natürlich aus Sicht aller anderen Teams der absolute Wunschkandidat. Vor allem natürlich bei Mercedes. Toto Wolff hat das ja auch schon deutlich selbst gesagt, dass Max der Wunschkandidat Nummer eins ist. Neben George Russell dann im nächsten Jahr. Und so ein bisschen das, was wir bei der MotoGP ja auch mitbekommen. Viele Verträge laufen aus. Ende dieser Saison, Ende 2024, beginnt auch in der Formel 1 das Transferkarussell ungewöhnlich früh. Denn wir hatten ja zum ersten Mal seit 1954, seit Beginn der offiziellen Formel 1, so wie wir sie kennen, noch nie ein Jahr, bei dem alle Fahrer ihren Teams treu geblieben sind, bei dem es gar keine Personalwechsel gab auf Fahrerseite. Und so war es jetzt 2023 auf 2024. Es laufen jetzt von den Formel-1-Fahrern 12 Verträge aus und es wird früh schon losgehen damit, dass sie sagen, okay, Freunde, jetzt müssen wir eigentlich verhandeln. Wir haben nicht viel Zeit, denn sonst ist die Reise nach Jerusalem für einige, vielleicht für einige der Starfahrer auch, früh schon beendet. Ich glaube aber nicht, dass Sainz ohne Cockpit bleiben wird. Zum Beispiel wissen wir ja, dass Audi Sauber übernehmen wird und die Sainz-Familie, also nicht nur der Fahrer Sainz Junior, sondern auch der Papa, der Dakar-Sieger, hat beste Verbindungen zu Red Bull und hat für Audi-Red Bull die letzte Dakar gewonnen. Also da würde das schon alles zusammenpassen. Und ich glaube auch Andreas Seidel, der momentan die Geschicke für das kommende Audi-Formel-1-Team ja leitet, in der Schweiz bei Sauber, auch der hätte gegen einen Carlos Sainz Jr. als Nummer 1-Fahrer mittelfristig nichts dagegen. Ob der sich das allerdings da antun wird, der junge Spanier und der schnelle Spanier, der Australiensieger, ist die andere Frage. Denn es wird in jedem Fall Übergangsjahre geben. Audi wird nicht kommen, sehen und siegen. Sondern klar ist, wenn der jetzt wechseln sollte und dann einen Mehrjahresvertrag bei Audi unterschreibt, dann wird es erstmal nicht um Grand Prix-Siege gehen und auch nicht um Podium. Da muss man das Team erstmal stabilisieren, man muss es konkurrenzfähig machen. Und da werden natürlich viele Grand Prix über die Bühne gehen, bis man dann den Erfolg wird schöpfen können. Aber ganz sicher, Sainz wird im nächsten Jahr fahren, das ist keine Frage.
Okay, dann gab's noch in der, die letzte Runde war es, glaube ich, diese Geschichte zwischen Alonso und Stroll.
Russell,
ja. Nee, ich war bei den Stall verrutscht, genau. Zwischen Alonso und Russell, Breakcheck oder nicht, auf jeden Fall, Alonso bekam jetzt nachträglich 20 Strafsekunden aufgebrummt, rutscht damit von Platz 6 auf Platz 8. Für Mercedes wird es ein schwacher Trost sein, weil Russell ist damit 17. und Hamilton war schon früh ausgefallen, also ein Wochenende zum Vergessen. Du als jemand, der verschiedenste Serien seit Jahren verfolgt, dieses Manöver von Alonso, was sagst du dazu?
Ja, er redet sich raus und sagt, dass natürlich in der Schlussphase, und es war tatsächlich, wie du sagst, die letzte Runde, und es ging um WM-Punkte, da packt man natürlich die Trickkiste aus. Aber klar ist, dass Champions, und Alonso ist ja auch ein zweifacher Formel-1-Weltmeister, tatsächlich manchmal auch beinhart zu Werke gehen. Also das war absolut nicht in Ordnung, dass man das Auto verlangsamt und sehr breit macht, vor allem bei einem engen Straßenkurs, und ein Betonlabyrinth wie in Melbourne, ist klar. Denn freiwillig nicht vorbeiwinkt, ist auch klar. Das, was er da gemacht hat, war wirklich ein Brake-Test. Das geht überhaupt nicht. Das Interessante ist, dass es in den Regeln so genau eigentlich gar nicht gefasst ist, in den sportlichen Regeln. Aber es war ein extrem gefährliches Manöver. Und so haben es dann clevererweise die Sportkommissare auch formuliert. Denn es gab ja keine Kollision. Der George Russell ist so überrascht worden, dass plötzlich vor ihm stark verlangsamende Auto den Aston Martin von Alonso das Steuer verrissen hat und das Auto verloren hat. Also eine direkte Kollision gab es nicht, aber trotzdem haben die Sportkommissare richtig entschieden. Auch die Zeitstrafe geht völlig in Ordnung. Das war höchst gefährlich, ist Gott sei Dank dann bis auf Totalschaden bei Mercedes des Autos gut ausgegangen. Es gab keine Verletzung, hätte aber böse ins Auge gehen können. Und das, was Alonso gemacht hat, ist absolut nicht in Ordnung, auch wenn er sich versucht, reinzuwaschen. Nicht in Ordnung, viel zu früh gebremst, viel zu dramatisch das Tempo reduziert und den Kollegen quasi auflaufen lassen. Das macht man in der Form nicht, das ist nicht in Ordnung. Es war zu sehr Ellenbogen und deswegen sind die Strafe und die Strafversetzung in Ordnung. Interessanterweise hat gestern übrigens auch Aston Martin, die angekündigt hatten, gegen die Strafe vorzugehen, diesen Einspruch zurückgezogen. Die haben wohl eingesehen, das führt zu nichts. Da haben wir einfach schlechte Karten. Wir müssen es jetzt einfach akzeptieren. Es ist gut, glaube ich, auch für den weiteren Verlauf der Saison, Nicolas, dass jetzt klar geworden ist, solche Dinge werden nicht akzeptiert und da ist eine Grenze überschritten worden.
Also wir wollen zwar Rennaction sehen, aber halt Action und nicht fiese und nicht hinterhältige Manöver, ja?
Genau so ist es.
Ist das so ein bisschen die Message, die darüber kommen soll?
Ja, genau so ist es. Und ich glaube, das war auch tatsächlich der Sinn der FIA und der Sport, die Entscheidung der Sportkommissare geht genau in die Richtung.
Gut, okay. Und dann hören wir viel von Sebastian Vettel, der irgendwie, also es gab wohl Gespräche mit Mercedes, habe ich es richtig gesehen, zum einen. Und zum anderen, der hat sich in Porsche gesetzt und hat ein paar Runden gedreht, 118 an der Zahl.
Ja, er hat ja schon mal tatsächlich in Weissach vor ein paar Tagen getestet und hat quasi da Sitzprobe gemacht in dem Porsche Sportwagen, der in der Langstreckenweltmeisterschaft eingesetzt wird und das sehr erfolgreich. Letztes Jahr war es Debütjahr, da hat man noch ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt stimmt auch die BOP, die technische Einstufung des Weltverbandes. Die 24 Stunden von Daytona in Amerika hat Porsche schon gewonnen. Den Auftakt der Langstrecken-WM in diesem Jahr in Katar gab es einen Dreifachsieg für Porsche. Das Auto ist äußerst konkurrenzfähig und es war, glaube ich, tatsächlich ein großer Wunsch. Wir wissen um den Mythos Le Mans, auch bei vielen Formel-1-Fahrern. Alonso hat es ja zuletzt gezeigt, dass man als Formel-1-Fahrer dann da auch gewinnen kann. Nicolas Hülkenberg hat für Porsche vor ein paar Jahren Le Mans gewonnen. Und jetzt hat es halt auch den Sebastian gejuckt. Wir wissen, dass er nach wie vor nicht rennmüde ist. Er war der große Reiserei und der großen Arbeit in der Öffentlichkeit. Ab derer war er müde. Und jetzt haben wir in diesem Jahr noch mehr Formel-1-Grand Prix. Die gute Nachricht bei Langstrecken-WM ist, es sind deutlich weniger Rennen. Er ist jetzt tatsächlich in Weissach gefahren als Art Schnupperkurs und ist jetzt in Aragon. Da fahren die einen 36-Stunden-Test. Porsche mit allen Werksfahrern. Und eingeladen war eben auch tatsächlich Sebastian Vettel, der zweimal 2 Stunden gefahren ist. Das sind so die üblichen Standard-Stints in Le Mans. Er war da schnell, er hat Spaß gehabt, aber es leitet sich jetzt noch nicht daraus ab, dass er automatisch jetzt auch in Le Mans 2024 in diesem Juni fahren wird. Ich glaube, dass die sich weiter unterhalten werden und auch die ganzen Daten auswerten werden. Er war alles andere als langsam. Er war wohl richtig schnell. Auch die Rückmeldungen ans Team, an die Techniker waren super. Die Ingenieure waren voll des Lobes. Das wäre natürlich aus Sicht der deutschen Motorsportfans so ein Traum, dass der Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel tatsächlich für die Kultmarke Porsche dann auch in Le Mans antritt. Porsche ist der Rekordsieger an der Sarthe in Frankreich bei der Mutter aller Langstreckenrennen. Halten wir mal die Daumen, dass das klappt, wenn ich in diesem Jahr vielleicht im nächsten Jahr. Also er hat, glaube ich, tatsächlich wirklich jetzt Witterung aufgenommen und es scheint ihm Spaß zu machen. Und Le Mans ist, glaube ich, für alle Profi-Rennfahrer durchaus auch ein Ziel, auch für vierfache Formel-1-Weltmeister.
Dann werden wir das gespannt verfolgen. Dann danke ich dir, Stefan, dass du dir wie immer die Zeit genommen hast, mit uns über Motorsport zu plaudern. Das war es von mir in der Big Show 654. Wir gehen jetzt rüber nach Florida zum Producer und so wie ich gehört habe, an einen Ort, den man sich für Aufnahmen vielleicht erstmal konkret nicht so vorstellt, aber wir gehen hier ja immer die ganz besonderen Wege bei Sportradio 360. Von daher, Danke, Stefan. Danke, liebe Zuhörer. Kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Producer in Florida. Viel Spaß.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 654, ja. Danke, Nicola. Banner Work, as always. Heute technisch extrem schwierig. Dazu wird uns Nicola vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr erzählen. Ich übernehme jetzt und ich übernehme aus einem kombinierten Bad, Klo in einem Hotel in Miami Beach und freue mich aber trotzdem, ich freue mich umso mehr, dass auf der anderen Seite des großen Teiches Markus Götz ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Götzi.
Guten Morgen, lieber Jens. Und jetzt bin ich quasi mit dir im Bad, oder wie?
Du bist endlich mit mir im Bad. Wir haben Jahre darauf hingearbeitet, jetzt haben wir es geschafft.
Nein. Bitte kreieren Sie nicht solche Bilder. Nein.
Ich habe gerade, die Handball-Bundesliga hat gerade beim ehemaligen Kurznachrichtendienst Twitter gepostet, dass man sich einige Spannung erwartet vom Gastspiel der Magdeburger in Eisenach. Apropos Gastspiele von Eisenach, Götzi, du hast eine, glaube ich, eine wunderbare Geschichte zu erzählen, weil du warst in Leipzig, wo die Nacht zum Tag wurde. Oder was war da los? Es war etwas, was es in der, ja, was es ganz, ganz selten gibt in der Handball-Bundesliga. Aber was genau ist da passiert?
Der Tag wurde zur Nacht, so rum wäre es, glaube ich, richtig. Ja, das war absolut außergewöhnlich. Normalerweise, das kann man nicht im Ansatz mit dem Fußball vergleichen. Normalerweise hast du in den Hallen der Handball-Bundesliga minimale Auswärtsgruppen, also Fangruppen, die dann irgendwo in einer Ecke der Halle sitzen. Also das bewegt sich so zwischen 5 und 100, sage ich jetzt mal. Ja? Und in diesem Fall, die Eisenacher sind ja als Aufsteiger die ganze Saison schon mit ihrer unkonventionellen Art ein echter Farbtupfer für diese Liga. Und dann also war Ostderby, Leipzig-Eisenach, das sind vielleicht 2 Autostunden. Und die Vereine haben das lang vorbereitet und da haben auch die Leipziger kräftig mitgeholfen, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Die haben nämlich von den 6.000 Tickets in der Arena Leipzig 1.000 an die Eisenacher gegeben. Die hätten sie auch an ihre eigenen Fans verkaufen können, übrigens ganz nebenbei. Also die Halle wäre schon voll geworden. So, und dann hatten wir... kommen die mit einem Sonderzug, die Eisenacher, und es war nicht nur diese Hintertortribüne, sondern auch noch seitlich, weißt, Haupt- und Gegentribüne, also eine richtige Kurve, komplett in Blau-Eisenach. Und das war also von der Atmosphäre her absolut außergewöhnlich. Ich tingle, wie du weißt, schon seit über 20 Jahren durch die Handballhallen der Republik. Habe ich so noch nicht gesehen, weißt du, außer beim Final Four, aber das ist ja eine ganz andere Gemengelage. Bei einem normalen Bundesligaspiel sowas noch nicht gesehen. Phänomenal, unfassbare Stimmung, super intensives Spiel und die Eisenacher gewinnen das auch noch, weißt du. Und dann fährt die komplette Mannschaft fährt mit dem Sonderzug nach Hause und ich habe mir erzählen lassen, ist quasi Waggon für Waggon sind die durchmarschiert und haben alle umarmt. So, und die Blaskapelle war auch auf dem Zug und hat gespielt. Die drehen völlig frei da in Eisenach.
Und haben jetzt 3 Punkte Vorsprung auf den Bergischen HC. Die haben sich, glaube ich, kann man ja sagen, wenn man gegen Magdeburg nur mit 3 Toren verliert, schlägt man sich wacker. Eisenach spielt gegen Magdeburg jetzt am Sonntag, wenn ich es richtig sehe. Dann ist der BHC dahinter. Die spielen heute, glaube ich, in Stuttgart.
Unfassbar wichtiges Spiel.
Ja,
unfassbar wichtiges Spiel.
Bei Stuttgart auch nur mit 18 Punkten. Wo gibt's denn für die Eisenacher realistischerweise, ich meine, die haben jetzt 3 Punkte Vorsprung. Die muss der Bergische HC ja erstmal machen, diese 3 Punkte. Und Balingen verliert übrigens nur mit einem Tor in Berlin, was ich auch interessant fand. Aber gibt es denn noch ausreichend Spiele für die Eisenacher oder umgekehrt auch für den BHC, wenn der BHC heute verlieren sollte, dass die wirklich zu ihren Punkten kommen? Es gibt, okay. Ja.
Die gibt es. Ich hab jetzt nicht den kompletten Spielplan im Kopf, aber die spielen ja alle noch kreuz und quer gegeneinander. Okay. Der BHC spielt noch gegen Eisenach, gegen Balingen und jetzt in Stuttgart, weißt du? Also es gibt die ganzen direkten Duelle noch und es ist tatsächlich für alle noch alles möglich, selbst für den HBW. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist möglich, weil wie gesagt, diese Konstellation der direkten Duelle noch gibt. Und guck dir an, die Balinger, also da kannst du ja auch nur wieder alle Hüte ziehen. Wie oft die jetzt schon abgeschrieben wurden, dann fahren die nach Berlin zum noch Tabellenführer, weil, also punktemäßig sind sie ja noch vor dem SC Magdeburg. Magdeburger haben noch ein Nachholspiel, wenn sie das gewinnen, sind sie vor Berlin, aber im Moment ist es ja noch so und verlieren mit einem Tor und sind 60 Minuten fast durchgehend auf Augenhöhe. Das ist die Schönheit unserer Liga. Ich erzähle es Woche für Woche oder im Zwei-Wochen-Rhythmus bei dir, Jens, und es ändert sich zum Glück nicht.
Ja, Balingen jetzt zu Hause gegen Leipzig, was auch spannend ist, wie ich finde. Also
sie haben eine Chance auf jeden Fall. Die ja. Leipziger sind, also ich suche nach dem richtigen Wort, eine sonderbare Mannschaft. Zwischendrin hingen sie ja ganz unten drin in der Tabelle, unteres Drittel, gar nicht weit vor den Abstiegsplätzen. Dann haben sie dreimal in Folge gewonnen, haben plötzlich hier Kontakt nach oben, also in obere Tabellenhälfte. Jetzt habe ich diesen frischen Eindruck vom Eisenach-Spiel. Das ist natürlich schwierig, den Eindruck auf andere Spiele zu projizieren, weil niemand so verteidigt wie Eisenach. Hast du dir das eigentlich mal angeguckt? Die spielen eine 3-3-Abwehr.
Permanent oder was? Über 60 Minuten?
Permanent, ganz genau. Und die spielen, also wenn es funktioniert, permanent. Die haben schon ein paar Variationen. Und die nehmen quasi die drei Vorgezogenen, nehmen ihre Gegenspieler zum Teil an der Mittellinie auf. Und das ist ja komplett unkonventionell. Und wenn jetzt eine Mannschaft wie Leipzig zum Beispiel, die sind überhaupt nicht damit klargekommen, also aus dem Positionsspiel. Die haben ihre Tore eigentlich nicht fast ausschließlich, aber zum überwiegenden Teil übers Tempospiel gemacht. Ja, wenn die ins Positionsspiel mussten, gegen diese Abwehr 60 Minuten Probleme gehabt. Jetzt spielen sie natürlich, wenn sie da beim HBW spielen, in Balingen gegen eine völlig andere Abwehr und kommen damit möglicherweise wesentlich besser zurecht. Nur aber dieser Eindruck, dieser frische Eindruck, wenn Viggo Kristiansson bei Leipzig nicht mit dabei ist, das ist der Schlüsselspieler im Rückraum und der hat gefehlt, dann können die gegen jede Mannschaft Riesenprobleme bekommen. Und der HBW, bitte, zeigt doch Woche für Woche, dass sie konkurrenzfähig noch sind. Das wird auch interessant, absolut.
Jetzt hast du up and close Manuel Zehnder gesehen, der immer noch die Torschützenliste anführt. Da hat man nur 4 Tore Vorsprung auf Matthias Gitzel. Aber erstens genießt Manuel Zehnder bei Eisenach wirklich Nahenfreiheit. Und zweitens, ich sehe gerade, dass er von 97 Metern nur 67 verwertet hat. Haben die niemand, aber das ist keine gute Quote, Götze. Ich meine, ab und zu verwirfst du einen, aber 67 von 90, das muss besser gehen. Gibt's bei Eisenach keinen zweiten, der das darf oder kann?
Also zunächst mal hat beim THSV Eisenach niemand Narrenfreiheit. Denn Trainer Mischa Kaufmann, weiß nicht, ob du dich mit dem schon mal beschäftigt hast, das ist ein Schweizer. Nein. Und der ist ja schau mal, hinter so einer unkonventionellen Spielweise muss ja ein unkonventioneller Trainer stehen. Ein ganz außergewöhnlicher Typ, wo es sich absolut lohnt, sich mit dem mal in der Tiefe zu unterhalten. Ich habe ein paar längere Gespräche jetzt mit ihm gehabt, habe einfach nur fasziniert zugehört, was er für einen Blick auf den Handball hat, wie detailliert er da drauf schaut, was er für Ideen hat. Also ich habe da Riesenprobleme zu folgen zum Teil. Das ist sehr komplex. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendeiner von den Eisenachern hat zum Spaß, ich weiß nicht, also nicht zum Spaß, aber mit einem Schmunzeln natürlich gesagt, sie hätten 21 verschiedene Varianten für diese 3-3-Abwehr. So, wahrscheinlich ist es relativ nah dran an der Realität. Und Mischa Kaufmann auch in den Auszeiten von den Kameras beobachtet und wohl wissend, dass das jetzt in die Wohnzimmer geht, ist überhaupt nicht zimperlich mit seinen Leuten, wenn die nicht das tun, was er vorgibt. Bist du blöd und solche Sachen sind noch die harmloseren Formulierungen. In den Auszeiten. Ja? So, das ist, wenn du da, im ersten Moment kannst du da erschrecken. Ich sag dir aber, wenn die nicht ein Top-Verhältnis hätten grundsätzlich und wenn die ihm nicht vertrauen würden und wenn das nicht grundsätzlich stimmen würde, dann könnte der das nicht machen. Weil dann würden die sich umdrehen und sagen, leck mich am Arsch. Verstehst du, was ich meine? Aber die haben da was geschaffen, was bemerkenswert ist. Und also Stand jetzt würde ich nicht gegen die Eisenacher wetten, was den Klassenerhalt betrifft.
Und 10. ist aber nächstes Jahr in Erlangen, hast du mir gesagt, oder? Das
so ist die Vertragssituation. Der ist ja nur ausgeliehen vom HC Erlangen. Und also alles, was ich weiß, ist, dass sie in Erlangen mit ihm planen. Ob er da dann glücklich wird, das wird man sehen. Das ist ja die Gegenwelt im Grunde. Ja? Diese Spielweise Eisenach verglichen mit der Spielweise beim HC Erlangen.
Elaboriere bitte. Ist bei Erlangen alles so free-flowing?
Also, ich weiß nicht, jetzt mal nur knapp und reduziert runtergebrochen. Die Erlanger setzen seit vielen Jahren auf körperlich sehr starke Spieler, ja, und gerade auch im Rückraum. Und das bringt in der Abwehr, hat das Vorteile gebracht, immer wieder in den vergangenen Jahren. Also es lag selten daran, dass die Erlanger zu viele Gegentore bekommen hätten. Aber spielerisch und von der Beweglichkeit, vom Tempo her, hat das Spiel des HC Erlangen nicht nur in dieser Saison, ganz besonders in dieser Saison, aber auch in der Vergangenheit, nur selten wirklich gegriffen. Also weißt du, das ist mir zu globig, das ist mir zu eindimensional, das ist mir zu statisch, das ist so ein bisschen Oldschool-Handball. Und also weißt du, da kommt dann natürlich jetzt mit Sender die Antithese rein, ein Stück weit. Das kann ihnen unglaublich gut tun. Ich bin bloß gespannt, wie man das zusammenfügen kann. Ja, das bisherige Erlanger Spiel. Und dann eben Manuel Zehnder mit dazu, der hat ja da schon gespielt, bevor er ausgeliehen wurde. Und da hat man noch keinen gemeinsamen Weg gefunden. Ich formuliere es mal so. Deswegen bin ich umso gespannter, wie das nächste Saison dann laufen wird.
Du bist einfach ein großer Diplomat, Götze, was soll ich dir sagen? Unser Drilling, ist übrigens gerade auf, was hat er mir geschrieben, Loch Nummer 4. Am Jacques Lafitte Golfkurs irgendwo in Frankreich.
Chateau Lafitte Golfkurs.
Chateau Lafitte, genau, Golfkurs.
Wir sprechen von Uwe dem Großen.
Natürlich, Uwe der Große Semrau. Während du allerdings in Leipzig gut zugange warst, bin ich ja in Florida vor meinem Laptop gesessen und habe doch ziemlich große Abschnitte vom Spiel des THW gegen Flensburg gesehen, ganz komisch. Also Flensburg war vorne mit 5, glaube ich, dann ist Kiel rangekommen, ausgeglichen und am Ende waren es dann doch wieder ein ganz klarer Sieg. Ich weiß nicht, ob es 5, 6 oder 7 waren, kann mich nicht mehr erinnern, bin schon alt. Aber was mir halt aufgefallen ist, wenn ich Nikola Bielik im österreichischen Nationalteam sehe, muss er viel mehr Verantwortung tragen. Ich mag das ja nicht, Verantwortung übernehmen, aber in dem Fall stimmt's ja, weil da gibt's einfach keinen anderen und bei Kiel gibt's schon Alternativen, aber er spielt halt einfach anders für Österreich, als er da für Kiel spielt, obwohl er sehr viel gespielt hat gegen Flensburg. Aber was liegt grundsätzlich im Argen bei Kiel? Also ist es, im nächsten Jahr kriegen sie wieder einen überragenden Torhüter, aber das kann's ja nicht sein, der Torhüter alleine.
Also es ist tatsächlich so, ehrlicherweise, Jens, bin ich momentan vom THW ein Stück weit, zu weit weg, um das vollumfänglich beurteilen zu können. Natürlich, also ein paar Sachen sind klar. Ich glaube, es ist eine Gemengelage, wie so häufig. Wir suchen ja häufig nach dem einen Grund, der alles erklärt. Das funktioniert so nicht in den allermeisten Fällen und aus meiner Sicht auch nicht beim THW. Ja, Abgang von vor allen Dingen Landin, auch von Sargosen in gewisser Weise, konnten sie so nicht verkraften, 1:1. Da geht's ja nicht nur um die individuelle Spielstärke, sondern auch um die Persönlichkeiten. Landin ist Landin, weißt du, das ist nicht zu ersetzen, 1:1. Es ist so, dass Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Es ist so, dass sie in gewissen Bereichen, also sie haben ja den Umbruch längst eingeleitet. Also wenn ich das jetzt gerade höre, ja, der THW muss endlich den Umbruch machen. Der THW ist mittendrin im Umbruch und der Umbruch wird weiter vollzogen zur kommenden Saison, weißt du? Also da muss man schon genauer hingucken, finde ich. Aber auf gewissen Positionen sind sie nicht absolut top im Moment. Ja, also sie hatten zum Beispiel auf Halbrechts Schwierigkeiten. Weinhold war verdammt lange verletzt. Weinhold ist jetzt auch fortgeschrittenes Alter. Reinkind wirkt überspielt. Der ist einfach nicht in der Verfassung wie in den letzten Jahren. Es wird ihnen sehr gut tun, dass jetzt Emil Madsen da dazukommt. Das ist der Torschützenkönig der Champions League der vergangenen Saison und ist auch jetzt, glaube ich, wieder ganz vorne in der Torschützenliste. Champions League kommt vom GOG. Also das ist Das ist eine Top-Verpflichtung für den THW. Also da kommt Frische rein. Und weißt du, wir haben ja schon den Ashipa Götu, den jungen Kerl von den Färöer-Inseln. Der ist Anfang 20, weißt du. Also auch da ganz frischer Kerl. Erik Johansson ist auch erst 23, glaube ich. Es ist überhaupt nicht so, dass der THW durchgehend, was weiß ich, mit einer zu alten, verkrusteten Mannschaft unterwegs ist. Glaube ich nicht. So, und dann könnte ich mir zumindest Folgendes auch noch vorstellen. Sie haben halt relativ früh Minuspunkte aufgesammelt. Und dann siehst du ja, wie stark Magdeburg und Berlin sind. Und irgendwann verlierst du den Glauben, dass du um die Meisterschaft mitspielen kannst. Und eben auch um diesen zweiten Platz, der für die Champions League berechtigt. Das ist, glaube ich, für einen Kader und eine Mannschaft wie den THW Kiel mit diesen Ansprüchen und mit dieser Vergangenheit ziemlich schwierig zu regeln. Warum sage ich das? In der Champions League haben sie es ja super gemacht. Die gewinnen ihre Gruppe in der Champions League, ja, und sind direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Mhm. Und lassen Mannschaften wie Kielce, wie PSG, wie Aalborg hinter sich in dieser Gruppe. Das heißt ja, dass der THW nicht vollkommen neben sich steht in diesem Jahr. Aber in der Bundesliga einfach zu viel liegen lässt und immer wieder einfach nicht überzeugt hat. So, und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie sich das in der kommenden Saison entwickelt. Was ich nicht beurteilen kann, ob es irgendwas Internes gibt, ja, was noch eine Rolle spielt. Mannschaft, Trainer, das weiß, kann ich absolut nicht sagen. Also ich will da auch, ich will da gar nichts andeuten, weil ich da nichts dazu sagen kann. Ja. Die Spielweise, ich glaube, Philipp Biecher, also so gut kenne ich Philipp, der hinterfragt sich auch permanent, ja. Müssen wir neue Impulse setzen, ja, auch was die Spielweise betrifft. Ich glaube, die nächste Saison wird sehr interessant aus Kieler Sicht, weil da müssen die dann natürlich schon den Anschluss wieder schaffen, nach ganz vorne, weißt du, also Magdeburg ist die Benchmark im Moment, aktuell auch die Füchse und Flensburg vor Kiel, da müssen sie wieder auf Augenhöhe agieren zu können, das muss der Anspruch sein des THW, was du übrigens auch nicht vergessen darfst, es ist halt auch eine andere Situation als früher, weißt du, es gab, sagen wir mal, 20, 25 Jahre, da war es ein Naturgesetz, dass die besten Spieler wollten unbedingt zum THW, das ist mittlerweile nicht mehr so, es gibt viel mehr Konkurrenz, so, das ist die Gemengelage, ich hoffe, es ist einigermaßen nachvollziehbar, das ist der Pool, aus dem ich die Erklärungen rauspicken würde und wenn es dann noch was darüber hinaus gibt, dann kann ich es dir nicht sagen. Ich hoffe, es hilft.
Nein, es hat auf jeden Fall geholfen und ich habe mich fast ein kleines bisschen geschreckt, weil Steffen Weinhold ja wirklich permanent leider mit Verletzungen zu kämpfen hat, dass ich ihn in Uniform gesehen habe, also dass er tatsächlich im Trikot am Start war, hat mich dann wieder auch gefreut. Glaubst du, die abschließende Frage dazu, ich bei der Europameisterschaft, Pérez de Vargas hat mich nicht überzeugt im spanischen Tor. Hat er einen ähnlichen Nimbus-Status wie Landin? Vielleicht nicht ganz so, aber ist er vielleicht der am nächsten dran ist europaweit oder ist dieser Zug vielleicht schon in die falsche Richtung abgefahren?
Das ist in der Tat eine spannende Frage, Jens, die ich dir nicht beantworten kann. Da bin ich selber sehr, sehr gespannt. Also, dass Pérez de Vargas jahrelang auf höchstem Niveau mit der Nationalmannschaft, mit Barcelona in der Champions League in wichtigen Spielen top performt hat, ist das eine Tatsache. Ja? Dass auch so ein Mann mal eine schwächere Phase haben kann, klar, ohne jede Frage. Das bedeutet dann nicht automatisch, dass das Leistungsvermögen nicht mehr da ist. Bin super gespannt, aber weil du gesagt hast, ist er derjenige, der am ersten noch rankommt an diesen Nimbus. Also du, ich sag dir, da sehe ich mittlerweile noch ein paar andere. Und zuallererst den anderen vom FC Barcelona.
Ja, ja.
Emil Linsen.
Ja, aber das geht nicht. Mit der Frisur geht das nicht. Also es tut mir leid. Nimbus hin oder her. Wer dem die Haare geschnitten hat, der gehört eingesperrt. Das ist grausam.
Ja, wahrscheinlich ist das Teil seiner Taktik.
Wahrscheinlich.
Ja. Wenn die Gegner, die auf ihn zurennen, genau dasselbe wie du denken, dann sind sie schon abgelenkt. Das beginnt die Malaise schon dort.
Ja, geht schon los. Na, ich
bin gespannt. Unfassbarer Keeper, Alter. Der war jetzt bei der Euro, war ein Tick vor Landin.
Ganz keine Frage. Ich habe die Dänen ja gesehen in München und Landin hat nicht viele Bälle gehalten. Nielsen kommt rein, hält jeden zweiten Ball mindestens. War großartig.
So, also das sage ich jetzt nur, weil du jetzt Pérez de Vargas in diesen Kontext gebracht hast, am ehesten noch ranreichen zu können an Niklas Landina. Da gibt's andere. Also du weißt ja, da haben die Dänen haben übrigens auch noch Kevin Möller, das ist ja sowieso vollkommen Wahnwitz. Also 3 der 5 besten Keeper auf diesem Planeten sind Dänen. Also irre, ja. Andy Wolf.
Ja, Kevin Möller, wenn ich das übrigens sagen darf, hat in Kiel überragend gehalten, ja. Also so ziemlich alles, was gekommen ist.
Und Pérez de Vargas, ehrlich, grundsätzlich, also ich einfach nur alles, was ich bislang von Pérez de Vargas gesehen habe, überragender Keeper, und als ich gehört habe, geht nach Kiel, dachte ich, Bingo, ja, super Verpflichtung. Aber jetzt gucken wir uns das einfach mal an nächste Saison. Ich finde schon, dass der Blick nach Kiel in der kommenden Spielzeit nicht der uninteressanteste ist.
Die Frage bei Pérez de Vargas wird halt einfach sein, but can you do it on a Tuesday night in Wetzlar?
Dann kann ich dir antworten, a Tuesday night in Wetzlar ist much more difficult to play, also nicht von der Einstellung her, sondern von der Qualität, als a night in Cuenca oder Torrevieja oder Granollers oder ich weiß nicht, was mir jetzt noch einfällt spontan. Hey, die spanische Liga ist ein Witz. Barcelona gewinnt, von den letzten 300 Spielen haben die, glaube ich, eins verloren. Also vergiss es. Ja? Da ist die Bundesliga ein ganz anderer Wettbewerb. Und das wird der Herr Pérez de Vargas ziemlich zügig merken. Und er wird auch in Wetzlar oder Friday Night oder an welchem Abend auch sonst performen müssen, weil sonst werden die Kieler auch dort verlieren können. So ist es.
Herrlich. Der große Markus Götz. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 654 und schauen mal, wer dann den Hörer abhebt.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, Big Show 654. Weiter geht's mit Baseball und ich freue mich sehr, dass ich selbst, wenn ich hier in Miami sitze, Verbindung aufnehmen kann. Zum einen mit Köln, mit Axel Goldmann. Guten Morgen, lieber Axel.
Hallo, guten Tag.
Und
guten
auch
Morgen. Guten Abend.
Ist ja Zeit zu Es ist völlig Wurst. Und auch Tom Heberlein ist schon am Start. Guten Morgen, lieber Tom.
Guten Morgen, ihr Hübschen.
Das sind wir, keine Frage. So, es ist folgendes, Axel. Ich werde heute um 16.10 Uhr Ortszeit im Marlins Park einlaufen und ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, was mich erwartet und muss sagen, von allen genannten Spielern, die in Frage kommen, heute auf dem Infield und auch im Outfield zu stehen, ich kenne Andrew McCutchen, sonst exakt niemanden. Bin komplett out of date, was die Pirates angeht, was die Marlins angeht. Worauf darf ich mich freuen, Axel? Du kennst alle Teams aus dem FF.
Ja, du solltest auf jeden Fall erstmal gucken, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Weil es wird ja heute ist ja Postponing Opening Day.
Nein, aber das Dach ist zu. Ich bin gestern vorbeigefahren.
Ist das, ist das so?
Ja, ja, das Dach ist zu. Also war gestern okay.
Dann ist ja gut. Ich glaube, du kannst dich auf jeden Fall insgesamt auf ein interessantes Matchup mit sehr vielen jungen Leuten freuen. Also wenn du jetzt hören willst, so pass auf, wir haben jetzt da musst du ein Auge auf den und den haben. Ja, weiß ich nicht. Aber du kannst dich auf jeden Fall sowohl bei den Marlins als auch bei den Pirates auf interessante Spieler freuen, die sicherlich einen schönen Baseball spielen können, der wahrscheinlich nicht Playoff-tauglich ist in diesem Jahr, der aber auf jeden Fall ein paar Prospects nach vorne bringt, die uns in den nächsten Jahren einiges bieten können. Also wenn du bei den Marlins zum Beispiel kannst du natürlich immer auf Rowdy Tellis gucken und gucken, ob seine 177 Kilo vielleicht mal einen Home-Run rausschlagen in Miami. Ja, natürlich ist mir klar, Andrew McCutchen ist da wahrscheinlich der größte Name, aber mir wäre es ehrlich gesagt egal. Es ist Opening Day,
ja,
es
ist, ja, ist, es ja. Ja,
ist genau. Wettbewerbsbaseball. Mein Neid hast du.
Das ist Tom, weißt du, was mich irritieren sollte? Es gibt ja verschiedene Portale hier, wo man die Karten kaufen kann. So werde ich am Freitag dann auch zu den Heat gehen. Ich wollte eigentlich Heat gegen Warriors mir anschauen, das war mir dann zu teuer, aber jetzt ist es Heat gegen Portland am Freitag eben, also morgen. Aber ich habe für sehr, sehr kleines Geld sehr gute Tickets bekommen bei den Marlins für Opening Day. Das macht mir ein kleines bisschen Sorgen, dass es nicht ausverkauft sein wird, was für mich, das ist wirklich, wäre eine Schande, Tom, oder? Opening Day auch bei den Marlins muss ausverkauft sein. Für alle euch da draußen, meine Freundin fragt mich auch, was ist das Besondere an Opening Day? Ich kann ja nur sagen, naja, die Hütte ist voll und die besten Werfer werfen, die theoretisch besten Werfer. Aber ich fände es eine Schande, wenn Opening Day nicht ausverkauft ist, Tom.
Gebe ich dir völlig recht. Wobei, man muss halt auch immer noch berücksichtigen, es ist unter der Woche. Das ist mal das eine. Und so begeistert sind die Leute in Miami jetzt vom Baseball ja tatsächlich nicht. Was natürlich auch unter anderem damit zusammenhängen kann, dass die Leute, die diese Franchise in den letzten Jahren geleitet haben, nichts unversucht gelassen haben, um das Publikum, das potenzielle Publikum massiv zu vergraulen. Ja, also irgendwie, ich wundere mich, weil die Marlins waren ja in der Vergangenheit auch nicht unerfolgreich und sie haben mit Sicherheit ein spannendes Team, wie der Axel auch schon gerade gesagt hat, aber irgendwie setzt sich Baseball in Florida mit Ausnahme beim Springtraining nicht so richtig durch, habe ich den Eindruck.
Ja. Also ich glaube, also das, was wir für uns irgendwann mal bei Just Baseball herausgefunden haben, ist, dass Miami halt diese so eine Erfolgsstadt ist. So, du musst halt was gewinnen, um Leute ranzuholen. Und ich meine, die Marlins haben ja so Mitte der letzten Dekade auch so ein bisschen, ich sag mal, Kontroverse mit ihrem Latino-Publikum gehabt, wo vielleicht in der Organisation nicht alles 100%ig gut gelaufen ist. Und ich glaube, du brauchst in Miami, du musst halt Ringe holen. So, dann hast du Publikum und sonst wahrscheinlich eher nicht.
Ja, sie haben ja, als dieses Stadion eröffnet wurde, haben sie ja wirklich einen soliden Effort gestartet, dass sie mal ein gescheites Team auf die Beine stellen. Mit Mark Burley erinnere ich mich da, mit Jose Reyes, den ich immer fantastisch fand bei den New York Mets. Und dann ist der Start in die Hosen gegangen. Und ungefähr nach 3 Wochen haben sie gesagt, okay, das wird nichts, wir verschachern jetzt alle teuren Spieler. Ist vielleicht nicht ganz so gut gekommen.
Sie haben den besten Home Run Springbrunnen in der
NBA. Oh ja, oh ja.
Ja, allerdings.
Auf das es heute ein solides 4-2 wird mit 4 Solo Home Runs. So, jetzt hat mich vorgestern Heiko Olderbach angerufen, Axel, und Heiko hat offenbar einen Bericht verfasst für den NDR, wo es um Baseball geht. Und er hat das Einhorn, wie du ihn immer nennst, das Einhorn Shohei Ohtani, da rausgestellt, wahrscheinlich, weil man muss dem deutschen Baseballpublikum, dem deutschen Sportpublikum, das sich für Baseball nicht interessiert, ja irgendwie irgendeinen Anker geben. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden oder ich wollte es nicht verstehen, was Shohei Ohtani in den letzten Wochen verbrochen hat. Ist er der neue Pete Rose? Wird er vom Baseball ausgeschlossen? Was genau ist los, Axel?
Also, kurze Zusammenfassung, Shohei Ohtani kommt, man kann es erahnen, aus Japan und ist seit 2018 in Amerika, hat seit 2018 einen persönlichen Übersetzer. Der heißt Misuara. Ich habe den Vornamen jetzt gerade nicht, aber ist egal. So, mit dem ist er immer unterwegs, also jetzt seit 6 Jahren. Er ist nicht nur bei offiziellen Terminen, sondern auch im Clubhouse oder auch, wenn er zum Beispiel essen geht oder wenn er irgendwo Termine hat mit Werbeleuten oder was auch immer. Das ist sein engster Mensch, mit dem er zusammen ist. Der hat, so sagt es die Legende, das ist das, was wir im Moment Bericht erstattet bekommen. Der hat Spielsuchtprobleme, dieser Übersetzer. Hm. Und hat anscheinend Spielschulden aufgehäuft über die Jahre. Und dazu muss man sagen, dass in Kalifornien Sportwetten illegal sind. Du hast in Amerika natürlich einen Sportwettenmarkt, der ist in, ich glaube, ich habe gelesen, 40 Staaten sind Sportwetten legal. In Kalifornien ist es nicht so. In Kalifornien hast du keine legale Möglichkeit, Sportwetten
abzuschließen,
durchzuführen, genau, zu spielen. Das heißt, man geht über Broker, man geht über, also in Österreich würde man sagen, in die Kriminalität.
ins Halbseiden.
Ins Kriminal.
Ins Halbseiden bei uns, ja?
Ja, genau. Um diese Spielschulden, die dann irgendwann auf über 4 Millionen sich zusammen, also 4 Millionen US-Dollar sich zusammen geleppert haben, zu begleichen, hat dieser Übersetzer, dieser Mizuhara, sein Vertrauensverhältnis mit Shohei Ohtani ausgenutzt und hat das Konto von Shohei Ohtani, warum auch immer er da Generalvollmacht hatte oder Zugriff drauf hatte, genutzt, um diese Spielschulden an diesen kalifornischen Broker, mit dem er da in den letzten Jahren Geschäfte gemacht hat, auszunutzen. Dieser Broker hat auf dem Wire Transfer, auf dem Lastschrift Eingang,
auf dem Kontoauszug
den Namen Shohei Ohtani als Kontoinhaber gesehen und hat damit in seinen Kreisen auch Werbung gemacht. Hier, guckt mal, der Shohei wettet bei mir. Das ist irgendwann rausgekommen. Und jetzt,
man muss vielleicht dazu sagen, es ist rausgekommen, weil dieser Broker, weil es ja illegal ist in Kalifornien, vom FBI unter die Lupe genommen worden ist. Gut.
Richtig.
Weiter.
So. Daraufhin hat Shohei Ohtani eine Strafanzeige gestellt, dass ihm das Geld gestohlen wurde. Also diese 4,5 Millionen US-Dollar, dass es nicht seine Überweisung war und dass er überhaupt nichts davon weiß und dass er in seinem ganzen Leben noch nie auf Sport gewettet hat. Dann ist Mizuhara nach vorne getreten, hat gesagt, ja, mea culpa, mea maxima culpa, ich war das. Ich habe Shohei Ohtanis Geld gestohlen, habe ihn ausgenutzt, habe unsere Freundschaft ausgenutzt, habe unser Vertrauensverhältnis ausgenutzt. Ich bin spielsüchtig, es tut mir leid.
Glauben wir ihm das?
Darf ich da nochmal einhaken? Ja, ja, ja. Er hat tatsächlich gesagt, er habe mit Ohtani darüber gesprochen. Ohtani war nicht begeistert, aber Ohtani habe gesagt, ich helfe dir. Und deswegen hat Ohtani das Geld überwiesen. Das war die erste Stellungnahme von diesem Übersetzer da. Ja, weiter.
Dann hat aber Ohtani gesagt, nee, Moment. Er hat sich selbst widerrufen irgendwann, ne? Wie war die Timeline?
Ja, das war alles total wirr. Erst haben ja irgendwelche Berater von Ohtani gesagt, der habe das gestohlen, dann hat der Übersetzer gesagt, nee, also der Ohtani war da schon involviert damit, der hat also mir gesagt, ich helfe dir, hat aber gleichzeitig betont, Ohtani selbst hat nie gewettet und jetzt hat Ohtani ja in dieser groß angekündigten Pressekonferenz da am vergangenen Montag gesagt, Leute, ich wusste von der ganzen Sache überhaupt nichts, was mein Übersetzer da sagt, stimmt alles nicht. Ich bin geschockt, ich wurde hintergangen, ich wurde bestohlen und ja, das sei der Stand der Dinge. Also es ist alles ein bisschen undurchsichtig, wenn man ehrlich ist, gell?
Ja, und das ist ein Einhorn, Tom, er ist too big to fail, man wird ihn nicht aus dem Baseball rauswerfen, außer es gibt Videos, wo er Bargeld zu diesem Bucke gebracht hat, Ohtani. Also, aber es ist natürlich eine schöne Geschichte, eine unschöne Geschichte, die vom Sportlichen ablenkt. Ich habe jetzt...
Ja, es ist Ja. Man muss ja vielleicht eins noch dazu sagen. Also ich meine, ich habe mir diese Pressekonferenz ja auch angeguckt da, die kann man ja auf Video sich nochmal reinziehen. Was ich nicht verstehe ist, der hat 6 Jahre lang mit dem praktisch wie ein siamesischer Zwilling zusammengelebt. Hm. Also wenn das alles so stimmt. Das ist offensichtlich auch der einzige Mensch, mit dem der kommuniziert hat oder über den er kommuniziert hat. Wenn das tatsächlich stimmt, dass die alles zusammen gemacht haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht verstehen, dass der nicht mitbekommen hat, dass der innerhalb von 4 Jahren 4,5 Millionen Dollar Schulden angehäuft haben soll. Also das erschließt sich mir nicht. Wenn die so eng sind, dann musst du doch das mitkriegen, oder? Und wenn wir jetzt auf die Liga kommen, na klar, also die werden, also ich vermute, die werden natürlich alles tun oder nichts unversucht lassen, um Otani da zu glauben, um aus dieser Nummer da irgendwie rauszukommen. Da soll ums Verrecken nicht ein Anschein erweckt werden, dass Otani da auch nur ansatzweise irgendwas damit zu tun hat. Weil das wäre ein super GAU für die MLB, gell? Weil wenn ihr Posterboy da in irgendeiner Form illegale Dinge vollzieht. Wie gesagt, ich habe da echt Schwierigkeiten, das zu glauben, wenn du mit einem so eng bist, dass du das nicht vorher mitgekriegt hast.
Ja, also der war ja im Prinzip sein eigener Free Agent, also Mizuhara. Der hat richtig Geld bekommen. Der war angestellt zuerst über die Angels, dann über die Dodgers. Der hat also seinen eigenen Vertrag. Der hat keinen Vertrag mit Shohei Ohtani, sondern der hat einen Vertrag mit den Clubs gehabt. Ich habe irgendwas gelesen von $500,000 im Jahr oder $700,000 im Jahr. Der hat also nicht schlecht verdient. Und wie der Tom schon gesagt hat, alles, was man liest, auch von Teammates und aus dem Angels Clubhouse, der war immer da. Immer, 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 immer. Die haben tatsächlich zusammen gelebt. Und ich bin da auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, skeptisch, dass man das so lange so geheim halten kann, um dann Kohle vom Konto zu nehmen, ohne dass der andere es merkt. Es ist keine schöne Geschichte, tatsächlich nicht. Auch nicht für die Dodgers.
Aber der Begriff Procura hat jetzt eine völlig neue Bedeutung. Wenn ich das meinen Schülern dann mitteilen darf. So, also wir haben jetzt solide Viertelstunde nicht über das Sportliche gesprochen und wir wissen, time is of the essence. Also Axel hat uns im letzten Jahr, ich erinnere mich gut, als wir vor der Saison gesprochen haben, hat er gesagt, San Diego wird nicht so gut sein, wie alle glauben. Tom, ich fange mit dir an. Also wir wollen jetzt gar nicht, gib mir ein Team, von dem viele glauben, dass es sehr gut sein wird, aber das uns enttäuschen wird. Und ich möchte gerne die New York Yankees hören. Aber wenn du was anderes hast, auch gerne.
Ich fange nochmal bei Ohtani an. Ich glaube zum Beispiel, dass die Dodgers auch uns wieder enttäuschen werden. Aber das nur am Rande. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Die Yankees werden uns enttäuschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass wieder irgendjemand daherkommt, den noch keiner auf der Rechnung hat. Und ich sage jetzt, auch wenn ich vielleicht mir Stirnrunzeln zuziehe oder Gelächter zuziehe, ich finde, dass die Arizona Diamondbacks sehr gut aufgestellt sind. Die haben einen sehr guten Pitching-Staff. Ich würde auch nie die Houston Astros außer Acht lassen, auch wenn wir sie alle nicht leiden können. Aber die Yankees haben halt ein ganz großes Problem. Die haben keinen anständigen Pitching-Staff im Moment. Also die haben keine guten 4-5 Werfer zusammen. Nun ist die Saison natürlich sehr lang mit 162 Spielen. Da kann sich vieles verändern. Und wie wir aus den vergangenen Jahren wissen, sobald die Playoffs beginnen, ist sowieso wieder alles anders. Aber ja, die Yankees, ich sehe die nicht so gut. Also die sind ja bei den Buchmachern, sind die ja konsequent unter den ersten 5. Ich sehe die da ehrlich gesagt nicht.
Axel, ja, und daran anschließend, also Garrett Cole, ich habe einen Softspot für ihn, weil er bei Pittsburgh geworfen hat. Aber wenn ich höre, dass Garrett Cole Probleme im Ellbogen hat, ich wünsche ja niemand Tommy John Surgery. Aber wie geht's dir?
Ja, ich auch nicht.
Ja, okay. Also nur für alle, die es nicht wissen, Garrett Cole ist der beste Werfer, vielleicht im Baseball, aber auf jeden Fall bei den Yankees.
Ja, das ist so. Aber was Tom gesagt hat, also die Diamondbacks sind, glaube ich, gar nicht mehr so geheim. Jetzt mit Jordan Montgomery, den sie noch geholt haben, Das ist eine gute Mannschaft. Die haben sehr, sehr gute Chancen, in die Playoffs zu kommen, wenn nicht über den Divisionsgewinn, weil ich weiß nicht, ob sie die Dodgers kriegen. Das glaube ich eher nicht. Aber eine Wildcard ist schon drin. Das ist, also wir haben sie, glaube ich, bei Just Baseball auf 2 getippt. Hinter den Dodgers. Also in der West. Hinter den Dodgers. Das ist schon gut. Aber mein Dark Horse, wenn ich das mal reinwerfen darf, kommt aus der American League und sind die Minnesota Twins.
Mutig, aber ja. Nicht ausgeschlossen, ja.
Rechnet jetzt noch keiner mit, werden die Central mit wahrscheinlich 28 Spielen Vorsprung gewinnen und in den Playoffs eine Rolle spielen. Mark my words.
Ja, also wir wollten jetzt eigentlich noch eine Viertelstunde weitersprechen, aber mit dieser Information rufe ich jetzt sofort meinen Bookie an und ich lasse es wieder meinen Übersetzer machen, der Zugriff auf mein Konto hat und werde alles, was ich habe, auf die Twins setzen. Großartig. Axel, herzlichen Dank. Tom hat es noch nicht ganz überstanden, denn Tom, ich weiß, Axel muss leider, das ist jedes Mal das Gleiche. Axel würde so gerne auch über das Weltcup-Finale in Saalbach sprechen mit uns.
Das ist immer noch
Das war jetzt nicht mehr. Das letzte Mal, Axel. Wir versprechen es.
Axel, es ist vorbei bis Ende Oktober. Bis dahin können wir uns in aller Ruhe über Baseball unterhalten. Wahre Sportart.
Ich werde mich für nächste Saison vorbereiten. Und dann komme ich mit Wissen, was euch überrascht.
Wir treffen uns wieder mal in Köln auf ein Bier und dann
klären
wir
das. Sehr gern.
Ja, exakt. Kurze Pause.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 654 und ja, wir haben es mit Axel angesprochen, einmal noch Skifahren, aber das gehörig. Der Tom ist dabei geblieben, neu dazugekommen von der Standard.at. Lukas Zara, guten Morgen, schönen Nachmittag nach Wien, Lukas.
Ja, Nachmittag noch nicht ganz, aber Servus.
Naja, fast haben wir Nachmittag. Lukas, ich bin am Freitag nach Miami gekommen, am Samstag habe ich mir die bösen Blicke meiner Begleiterin zugezogen, völlig zu Recht natürlich, weil ich über VPN mir die Entscheidung bei den Frauen angeschaut habe. In der Abfahrt war es, glaube ich, und Cornelia Hütte jubelt also. Nachdem Lara Gut ins Ziel kommt, und ich glaube, zum Zeitpunkt ihrer Zielankunft war sie 11. möglicherweise, und Cornelia Hütter jubelt und lässt sich feiern, fällt quasi schon fast in den Schnee und übersieht dann, dass das Rennen noch nicht zu Ende ist. Mhm. Und plötzlich fährt Ilka Stuhetz, als ob es vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren wäre. Hat dich das ein kleines bisschen amüsiert, schockiert? Hast du Empathie empfunden mit Cornelia Hütter? Nimm uns mit in deine Gefühlswelt am vergangenen Samstag.
Das hätte gescheit in die Hose gehen können, ja. Wenn da vorne noch welche reinfahren. Esther Ledezka, am Tag davor gewinnt sie den Super-G. Ich wäre mir nicht so sicher gewesen, dass die da nicht vorne reinfährt. Die waren ein bisschen zu euphorisiert, haben da die Conny Hütter auch gleich auf die Schultern gehoben. Der war das irrsinnig peinlich. Die hat sich ja vergraben mit dem Gesicht in den Händen, ja. Weil die das schon auch irgendwie im Hinterkopf hatte. Hey, ich bin mir noch nicht sicher, ob das fix ist, die Kugel. Aber es war ein exzellentes Rennen. Es war beste Unterhaltung. Solche Rennen gibt es gar nicht so oft in einer Saison. Das war richtig spannend, vor allem weil es früh ausgesehen hat, als ob die Piste nichts mehr zulässt. Christina Ager war da lang in Führung. Dann kommt eine Brignone, kommt mit einer Sekunde Rückstand auf Ager ins Ziel und dann denkt man halt irgendwie schon, ja, da wird nichts mehr draus. Dann haben sich aber die Bedingungen doch wieder gebessert. Es war Wind im Spiel, es war Sonne und Schatten und Wolken im Spiel. Also dann ist es doch wieder gegangen. Hütter hat völlig befreit, ist sie aufgefahren, fährt da zur Bestzeit, die wäre schon mit dem Tagessieg überglücklich gewesen. Und dann plötzlich, ja gut, Berami, Da hat es nicht gereicht. Und dann sind aber noch vorne genug auch reingefahren, dass sie überhaupt aus den Top 15 rauspurzelt. Aber sie sind eben hinter Conny Hütter geblieben. Die hat sich die 100 Punkte geholt und dann die Kristallkugel. Und das war wirklich ein bisschen ein märchenhafter Tag für sie, für das ÖSV-Frauenteam. Der Trainer hat übrigens auch zu dieser Szene noch gesagt, er hat sich das am Start angeschaut. Roland Assinger ist der Cheftrainer der Frauen beim ÖSV seit dieser Saison wieder. Der hat das gesehen oben auf den Bildschirmen auch und hat sich auch gefragt, was machen die bitte? Die können ja nicht jetzt schon anfangen zu jubeln, hey, macht's mir nicht fertig. Aber ja, es ist ja alles gut gegangen und dann gab es sogar beim Cheftrainer Tränen der Freude. Also es war sehr emotional für das ÖSV-Team.
Ich habe eben den Eindruck, wir Österreicher wissen nicht, wann zu jubeln. Ist die Handballer jubeln, nachdem sie einen 5-Tore-Vorsprung gegen Deutschland aus der Hand gegeben haben und unentschieden spielen, wir jubeln trotzdem. Dann wird jetzt hier früh gejubelt. Tom, im Lichte der Schilderungen von Lukas und im Lichte dessen, was wir alle gesehen haben, kann man dann irgendwie doch sagen, okay, die Herrenabfahrt ist abgesagt worden am Sonntag, aber kann man dann doch sagen, naja, wenigstens wurde über dieses auseinandergezogene Weltcup-Finale, das mit viel Glück und Heimweh dann eben dann doch 3 Speedrennen gesehen hat, immerhin hat man drüber reden können jetzt am Ende. Und das hat doch was Gutes gehabt, weil ansonsten sehe ich nicht viel, auch die Bilder vom Gegenhang in Saalbach, wo, glaube ich, noch 2 weiße Bänder runtergegangen sind, ins Tal. Es war irgendwie nicht ganz stimmig, fand ich, mit Ausnahme dieses wirklich herrlichen Rennens.
Schade ist, dass dieses herrliche Rennen nicht das letzte Rennen dann war, sondern das letzte, also gut, es war natürlich das letzte Rennen, logischerweise, aber na, ich kann dem Lukas ja nur beipflichten, das war ein selten spannendes, unterhaltsames Rennen, wo du ja nicht nur eben, wie gesagt, dich an den Zeiten erfreuen konntest, die da auf einmal aufgeleuchtet sind, sondern halt auch an den Szenen, die da im Zielraum sich abgespielt haben. Also das war, hat dem Ganzen natürlich dann schon nochmal ein bisschen Drive verliehen zusätzlich. Ja, mei, was das, ansonsten ist es halt zu Ende gegangen, wie es eigentlich nur zu Ende gehen konnte. Praktisch ein dämliches Ende einer bisweilen doch ziemlich dämlichen Saison, gell? Also wir haben ja mal nachgeguckt, wenn du überlegst, 90 Rennen waren angesetzt bei Männern und Frauen zusammen und die Absage dann am vergangenen Sonntag war die 16. Das ist schon relativ viel, muss ich sagen. Andererseits ist es vielleicht auch ein Argument dafür zu sagen, naja gut, dann machen wir halt in Zukunft gleich mal 15 Rennen weniger, was mit Sicherheit auch nicht verkehrt wäre. Ja, also es ist schade, dass es dann am Ende so zu Ende gegangen ist. Ich fand es ja nett, dass Herr Sarasa und Herr Odermann dann noch gemeinsam den Parallelschwung wie bei den Skilehrer-Weltmeisterschaften gemeinsam den Hang runter geschwungen sind. Und das Ganze dann mit einem humorvollen Auftritt genossen haben nochmal. Aber ansonsten ja, hat es irgendwie zu dieser Saison gepasst, dass das letzte Rennen eben abgesagt wurde. Und ich weiß auch nicht, ob diese Trennung unbedingt so prickelnd ist, gell? Also du hast halt dann doch mal eine Woche noch dazwischen und ob das dann die Spannung hochhält, ich weiß es nicht. Also ich fand es nicht schlecht, dass das immer gebündelt an 4-5 Tagen stattgefunden hat. Und ob man es so auseinanderzerren muss, also ich fand es jetzt irgendwie komisch. Das hat irgendwie, du hast einen Spannungsbogen und der fällt dann wieder runter und dann geht er wieder hoch oder soll wieder hochgehen. Also nee, also mein Ding war es nicht.
Jetzt, ich habe es im ZDF gesehen und es kommt ganz selten vor, und das schätze ich auch. Bei den Kollegen, wie es so schön heißt, vom ORF, dass die Sportler im Interview gesiezt werden. Außer der Felix ist dabei, ja, oder außer Alexandra Meissner, seinem ORF, die duzt natürlich die Sportlerinnen. Aber, Lukas, du wirst möglicherweise auch ziemlich sicher im ORF gesehen haben. Alexander Armut Kilde war im ZDF zu Gast und wenn ich es richtig gesehen habe, Amelie Stiefvater hat ihn geduzt und das fand ich ja total nett, weil ich finde, man kann Kilde nicht siezen. Ja, ist unmöglich, weil er so ein lieber Kerl ist. Aber der tut mir mittlerweile schon richtig leid, Lukas. Der, alles, was er sagt, der war ja auch bei Servus TV, glaube ich, in Österreich. Und er scheint so massive Probleme zu haben, wie es nach diesem Sturz sofort nicht zu erkennen war. Also da muss man sich ja wirklich Sorgen machen ums Comeback, isn't it, Lukas?
Ja, also wenn man so Trainingsvideos sieht, der kann halt den Fuß auch noch nicht anziehen, also die Zehen hochziehen zum Knie, ja, wisst ihr, was ich meine? Also er kann das noch nicht ansteuern, die Fußsohle komplett, ja. Er spricht aber jetzt echt nach ein paar Wochen doch wieder auch davon, dass er sich's anschauen will, wie es ist, wenn er mal in einem Skischuh steckt. Und das war vor ein paar Wochen noch nicht so. Also da hat er wirklich davon gesprochen. Er hat einmal eine Online-Pressekonferenz gegeben, da habe ich mich dazu geschalten und war dann recht erstaunt, wie deutlich er doch gesagt hat, da ist überhaupt nichts fix, dass ich zurückkommen kann. Ja, ich muss einmal schauen, dass ich wieder gehen kann. Und das hat er wirklich ernst gemeint und der ist im Rollstuhl gesessen wochenlang und hat gesagt, ich kann nicht schlafen, weil ich so starke Schmerzen habe, auch in der Schulter. Das unterschätzt man vielleicht auch noch, aber die Schulter eben auch beim Liegen, dann hat ihn ja auch irrsinnig geschmerzt. Nicht nur, dass du das Bein irgendwie hochlagern und ruhig stellen musst in der Anfangsphase, sondern du kannst auch im Oberkörper dann dich eigentlich kaum bewegen. Also das ist auch nochmal ziemlich heftig, diese Schulterverletzung. Ja, also das ist nach wie vor nicht fix und er hat ja dann auch noch seine Position dazu genutzt, um quasi Druck auf den norwegischen Skiverband aufzubauen, dass sich da ein paar Dinge ändern müssen. Ein paar sportpolitische in Sachen Eigenvermarktung, ja. Den Norwegern ist da nach wie vor es nicht so leicht gestattet, dass man da Individualsponsoren an Land zieht. Das sieht der Verband nicht so gerne und da muss sich was ändern. Auch quasi diese ganze Hierarchie von oben herab, was so die Strukturen betrifft, das ist nicht, Kilde ist da nicht der Erste natürlich. Gab schon mit Svindal, mit Christoffersen, die haben sich alle quasi ein bisschen gewissermaßen angelegt mit dem Verband. Also das hat er dann auch noch verwendet, warum soll ich mir das eigentlich antun, wenn ich dann in einem Konstrukt drin bin, wo ich mich eh nicht super wohlfühle. Also da sind noch ein paar Fragezeichen offen. Und dass der, also in Sölden, glaube ich, sehen wir den noch nicht. Der muss mal wirklich schauen, dass er, das hat auch oft betont, dass er wieder ein normales Leben führen kann. Jetzt kann er wieder normal gehen, so wie das ausschaut. Er trainiert ja auch schon ganz leicht, wobei leicht sind Gewichte, die wir auch nicht stemmen können, sicher schon. Aber das schaut schon wieder besser aus und es hat sich wirklich in den vergangenen zwei, drei Wochen, glaube ich, schon so viel getan, dass er auch wieder richtig, richtig gut gestimmt ist mental, was das betrifft, ja.
Vielleicht sollte man mal in seinem Stammbaum nachschauen, ob er nicht auch irgendwie eine brasilianische Großmutter oder sonst irgendwas hat. dass er den Verband rechnet. Naja, so, jetzt haben wir in diesem Jahr völlig zu Recht auch Tom den Sonnenkönig, den FIS-Präsidenten Johan Eliasch oft genug kritisiert, wohlwollend kritisiert natürlich, weil uns ist ja allen um das... Bitte?
In die Pfanne gehauen.
In die Pfanne gehauen. Nein, wir haben ihn wohlwollend kritisiert, weil uns liegt der Skisport ja am Herzen, solange es ihn noch gibt. Jetzt ist Zermatt abgesagt worden. Glaubst du, dass das eher vom Schweizer Skiverband ausgegangen ist? Hat man mal eine Sitzung gewählt, bei der Eliasch nicht anwesend war, um das zu beschließen? Was ist da der Hintergrund, Tom? Außer, dass es nicht funktioniert, das Rennen, wie wir alle gesehen haben. Was vielleicht auch ein guter Grund wäre, das Rennen nicht stattfinden zu lassen.
Ja, also wenn man das so richtig versucht zu interpretieren, ging es ja wohl auch darum, dass, ob es jetzt der Eliasch selber war oder nicht, weiß ich nicht, aber unabhängig davon haben die ja erstmal einen Fünfjahresvertrag ja abgeschlossen, um das zu positionieren, diese Rennen da. Das ist mal das eine. Also was zu hören ist, haben sie ja wohl gefragt, ob es nicht vielleicht möglich ist, dass die Rennen verlegt werden. Also es war ja wohl im Gespräch, dass sie halt auf einen Termin gehen, wo dann vielleicht nicht ganz so viel Wind ist und vielleicht die Wetterbedingungen ein bisschen besser sind. Aber wie halt in vielen Wintersportarten war das halt da auch in Zermatt beziehungsweise in Cervinia dann halt nicht möglich, weil die dann halt genau in die Hochsaison reingekommen wären und dann logischerweise nicht genügend Zimmer zur Verfügung stehen und die Liftbetreiber auch nicht die Pisten für so ein Spektakel dahergeben wollen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann letztendlich der Hauptgrund war, warum sie gesagt haben, nee, wir machen es nicht. Dass Eliasch zumindest, also wenn man es jetzt mal auf Eliasch bezieht, dann hat er wahrscheinlich schon versucht, das Ganze zu retten, aber es ging halt einfach nicht mehr, weil eben eine Verlegung auf einen anderen Termin nicht möglich war. Unabhängig davon war natürlich im ja, war natürlich bei den Athleten und auch bei den Trainern war natürlich schon eine massive Gegenstimmung gegen diese Rennen da oben, weil es halt einfach, weil sie alle gesagt haben, ey, was wollen wir da oben und was wollen wir vor allem um diese Zeit da oben, wo das jetzt immer angesetzt war. Es hat halt niemandem so richtig in den Kram gepasst. Und das haben halt Elias und ja, die Italiener und die Schweizer halt auch sauber durchignoriert. Und ja, da ist halt eins zum anderen gekommen. Also ich finde es einerseits natürlich schade, weil es natürlich eine schöne Kulisse ist da am Matterhorn. Andererseits muss ich halt auch sagen, es gibt bestimmt attraktivere Abfahrtsstrecken, wo du dann auch siehst, was die Athleten sportlich leisten. Also ich will jetzt nicht von Kitzbühel anfangen oder von Bormio oder so, aber dass das jetzt nicht unbedingt über die Optik hinaus was Tolles gewesen wäre, das ist, glaube ich, auch unbestritten. Also herausfordernd war diese Strecke jetzt nicht, wenn man es mit anderen durchaus klassischen Abfahrtsstrecken auch vergleicht. Also wenn das jetzt dann praktisch abgesagt wird, dann werden wahrscheinlich viele aufatmen, der Elias wahrscheinlich nicht.
Ich erinnere mich, dass Hans Knaus bei diesen Absagen gesagt hat, genau das, was du auch sagst, Tom, dass es eher eine Frauenabfahrt ist, bei aller gebotenen Vorsicht, die man bei diesen Themen anbringen muss. Aber, was er auch gesagt hat, eigentlich müsste man nicht nach hinten verschieben, sondern nach vorne verschieben, vom Wind her. Und ich kann mich noch erinnern an die Jahre, da gab es ja in Las Leñas, wer sich erinnern kann, im Sommer Abfahrten, was ich ja irgendwann, ich glaube in Portillo in Chile auch, da bin ich mir ziemlich hundertprozentig sicher, aber Las Leñas bin ich mir sehr, sehr sicher. Also eine Möglichkeit wäre gewesen, das noch früher zu machen. Aber ich glaube, Lukas, eine Abfahrt am 2. Oktober vom Matterhorn kann man dieser Tage nur mehr ganz schwer verkaufen.
Im ersten Jahr ist es ja aufgrund von Schneemangel abgesagt worden und im zweiten Jahr dann mit dem Wind. Also wenn du wieder nach vorne gehst, kann es dir natürlich sofort passieren, dass da noch nicht genug Schnee liegt. Ja. Was jetzt noch rauskommen ist, also in Quitfel haben sich angeblich die Athleten zusammengesetzt und da hat man schon rausgehört, also zu diesem Thema, da hat man rausgehört, dass da eigentlich keiner mehr Bock hat drauf, dort nochmal hinzufahren. Da war auch der Veranstalter dabei von diesen Zermatt-Cervinia-Rennen. Dem war das quasi dann zu dem Zeitpunkt schon klar, hat er jetzt erwähnt, da noch in den vergangenen Tagen, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Jetzt in Saalbach gab es nochmal Gespräche und da hat es dann auch nochmal geheißen, sie haben eine Versicherung gefunden. Das erste Rennen, das von den vier, das erste Rennen, wenn das abgesagt wird, das muss quasi der Veranstalter selber finanzieren und die anderen drei Absagen wären quasi von einer Versicherung gedeckt gewesen. Ja, also die haben schon nochmal probiert alles. Ja, und der Elias ist da, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist der Elias dann nochmal nach Saalbach gekommen und hat versucht, die zu überreden, dass man eben im April ein Speed-Closing oder Ende März, Anfang April ein Speed-Closing von dieser Saison macht. Und da sagen die aber in Zermatt-Cervinia, das macht keinen Sinn, da haben wir keinen Platz, das ist mitten in unserer Saison, wie der Tom vorhin schon gesagt hat. Und ja, jetzt ist es mal auf Eis gelegt, es gibt eben diesen 5-Jahres-Vertrag grundsätzlich, jetzt ist auch nicht die Frage, wird das der FIS dann teuer kommen, ja, wenn man da vertragsbrüchig wird, oder geht das irgendwie, dass sie sich da rausmogeln, indem sie jetzt mal sagen, wir sagen es ja nicht ab, sondern wir verschieben es mal und überlegen uns das nochmal ganz gut. Und ja, wenn man das jetzt fixiert für April 2026, oder? Ja, genau. Für April 2026, naja, dann hat man 1,5 Jahre Vorlaufzeit oder fast 2 Jahre Vorlaufzeit jetzt. Ja, vielleicht sieht man das dann nochmal und vielleicht können sie dann genug Betten blockieren schon für den Weltcup. Aber natürlich, ja. Die haben auch touristische Interessen und auch wie der Tom gesagt hat, du musst ja dann auch am Berg einige Strecken sperren dafür schon einige Zeit voraus. Und das Problem ist auch, was Sie gesagt haben, da liegt dann so viel Schnee, dass es viel komplizierter wird, das ganze Zeug raufzubringen. War mir auch neu. Also es ist angeblich im Oktober noch leichter, das Ganze aufzubauen und so weiter. Und das wird dann auch schwieriger von der Infrastruktur her, das aufzubauen. Also das ist auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit.
Speed Closing ist ein überragendes Stichwort, aber bevor ich ihn jetzt rausschmeiße, muss ich den Lukas fragen, wie viele Menschen hat der ÖFB angestellt nach dem 6:1 gegen die Türkei mit Lassos in Wien, die komplett verrückten österreichischen Fußballfans jetzt einfangen, die glauben, dass wir Europameister werden. Ich meine, ich weiß es, dass wir Europameister werden, aber ich bin ein Experte. Also es waren ja zwei Spiele vom Spielverlauf her, die man sich nicht besser malen hat können. Man schießt in der ersten Minute ein Tor in der Slowakei, ich glaube in der vierten Minute das 1-0 gegen die Türkei. Und dann fallen halt die Chips, wie sie fallen. Aber sind alle narrisch bei uns zu Hause. Ich sitze, wie gesagt, in einem Badezimmer hier in einem Hotel in Miami Beach und kann ein 6-1 gegen die Türkei fast nicht glauben.
Euphorie ist jetzt schon ein bisschen mehr da, aber dafür waren, glaube ich, auch die Gegner jetzt nicht so riesig. Also ja, gegen die Slowakei zu gewinnen 2-0, das war von der Leistung her jetzt auch nicht überragend, würde ich sagen. Und ja, gegen die Türkei ist alles richtig gelaufen. Da war ein Tor für die Türkei, es wäre 4-2 gestanden, aber nein, sie geben dann doch, schauen sich das im Video nochmal an und geben einen Elfmeter und es steht 5-1. Also da ist wirklich alles aufgegangen. Auch beim Stand von 2-1 waren die Expected Goals, waren die Türken vorne. Es hat eine halbe Stunde gegeben, wo die Türkei durchaus technisch auch dominanter war. Aber ja, also was wirklich erkennbar ist, dass in diesem Team auch jeder Bock hat, sich zu empfehlen. Da gab es jetzt auch noch einige Kandidaten. Ich meine, es gibt so ein Grundgerüst, das ziemlich fix ist mit sehr vielen Red Bull Vergangenheit oder aktuell bei Red Bull Vereinen spielenden Seiwald, Schlager, Baumgartner, dieses Grundgerüst steht, ein Arnautovic wird mitgenommen zum Beispiel, ein Gregoric wird mitgenommen, in der Innenverteidigung müssen wir uns keine Sorgen machen, uns, wir Österreicher natürlich
auch. Ja, bitte.
Und dann gibt's halt noch diese anderen, die sich empfehlen müssen, und die haben, also das ist richtig spürbar und greifbar, dass die halt richtig Bock haben, da natürlich dabei sein zu wollen, und das ist, ja, dass es in Deutschland ist, dass es da nicht so weit ist und dass es wirklich ein cooles Projekt sein kann, und deswegen funktioniert das, finde ich, gerade so gut. Es gibt dann natürlich noch zwei Testspiele jetzt. Es ist eins in der Schweiz und das zweite ist mir gerade entfallen, vor der Euro dann. Aber ja, und Rangnick ist sicher ein Trainer, dem diese Spieler ganz genau zuhören und der die wirklich gut einfangen kann und wo sie sich sicher denken, oh, von dem kann er was lernen, und der schaut auch sicher ganz gut drauf, dass dieses ganze Umfeld Nationalteam wirklich was Cooles ist und eine coole Erfahrung ist, da wieder 10 Tage dabei sein. Und deswegen funktioniert es aus meiner Sicht gerade so gut. Und natürlich, also ein 6-1, das ist ein Ergebnis, das liest man nicht so oft. Und deswegen gibt es nicht nur in Deutschland gerade ein bisschen mehr Euphorie als noch vor ein paar Wochen vielleicht, sondern auch in Österreich. Ja,
ihr habt natürlich eine ziemlich leichte Vorrundengruppe, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne?
Ja, ja, mit Polen
auch noch dazu. Die Franzosen, ich meine, gegen die Franzosen gewinnen sogar schon wir jetzt.
Ja, eben.
Gegen die Niederländer gewinnen wir auch.
Ja.
Also wenn man die Ergebnisse anschaut, ihr habt es uns geschlagen, also es läuft genau. Alles für euch. Läuft alles,
ja,
für euch.
Perfekt, du hast die Arithmetik auch schon drauf, das merke ich. Ja. Dazu kommen die Polen, die haben sich mit ganz viel Glück über ein Elferschießen jetzt qualifiziert für diese Gruppe. Also das sollte ein Durchmarsch sein. Ja,
ja. Ja. Akmade Wiesen ist das
schon. Ja, genau.
Ja. Von nichts anderem gehen wir aus hier, auch bei Sportradio 360. Ich freue mich schon. Danke Tom, danke Lukas. Wir werden, für Tom habe ich immer Themen, für Lukas finden wir dann Themen, dass wir auch im Sommer nicht auf ihn verzichten müssen. Big Show 654, kurze Pause.
Hallo, hier ist Roger Fedor, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 654, also hinten raus noch ein Tennisteil, ein eher kurzer Tennisteil, weil das Erstaunliche, wenn man bei Tennisturnieren ist, es ist gar nicht mal so einfach, Tennisgesprächsgäste dann zu finden. Also beim Turnier, wo man das erste Mal ist. In Kitzbühel und in München tue ich mir leicht, bei den US Open mittlerweile auch, weil ich meine Wege kenne. In Miami bin ich zum ersten Mal. Drittes Tausender-Turnier von 9, okay, immerhin ein Drittel. Ja, bei in Paris-Bercy war ich mal kurz, aber da bin ich gar nicht in die Halle rein, sondern nur nebenan. Okay, 2019 Rom war grandios irgendwie, weil Rom einfach fantastisch ist, die Stadt. Und dieses Foro Italico mit dem Campo Centrale, Grandioso und der Pietrangeli natürlich schön. Schön war damals nicht so sehr, dass es geregnet hat, wie blöd. Aber gut, mit Moritz Lang hätten wir es auch im Regen gut aus und ein bisschen Pizza essen gehen. Grandios. Okay, letztes Jahr dann Monte Carlo Country Club, sehr schön. Überhaupt keine Frage, dieser Center Court, wenn man da so im Pressezentrum rausschaut, über den Center Court aufs Meer, grandios. Und der Club, fantastisch, auch wenn man raufgeht dann zu den Trainingsplätzen. Schön auch, okay. Monte Carlo natürlich mit viel Glück und Heimweh, die haben, wenn ich es richtig verstehe, damals geklagt, dass sie noch ein Tausender-Turnier bleiben können, sind sie jetzt. Ja, die meisten spielen sie auch von den guten Spielern. Ja, Monte Carlo war gut, Rom war gut und jetzt eben Miami, wo halt gar nichts so ist wie bei einem unter Anführungszeichen echten Tennisturnier. Seit 2019 wird da gespielt und es ist halt ein Footballstadion. Okay, in ein paar Wochen wird die Formel 1 da sein, das sieht man schon. Es sind ein paar Tribünen da. Natürlich riesengroß, gut organisiert. Das wollen wir den Amis gar nicht wegnehmen. Haben einen schönen Plaza in der Mitte hingebaut und haben aber in dieses Hard Rock Stadium eben den Tennisplatz reingepflanzt. Aber das ist natürlich viel zu groß. Also wer es im Fernsehen sieht, sieht es eh. Die Tribünen, die gehen dann, ja, die verkleinern das ganze Stadion, machen es ein bisschen dichter, aber natürlich Stimmung. Ja, in den wenigsten Fällen dort drinnen. Da muss schon wirklich was Außerordentliches passieren. Und wenn man dort Medvedev gegen Köpfer sieht, dann gibt's eher weniger Freude und weniger Stimmung. Mittagsmatch, sowieso immer schwierig. Apropos Medvedev-Köpfer, dazu dann gleich mehr. Ja, wo richtig was los war, war der Grandstand. Da hat zum Beispiel Shelton gegen Musetti gespielt, das war grandios. Da hat Dimitrov gegen Hurkacz gespielt, auch schön. Kari gegen Rüd, auch eine gute Partie, die zumindest von der Stimmung her gepasst hat. Okay, gut. Apropos Köpfer. Also, am Dienstag, wo die Idee gewesen wäre, was aufzunehmen, frage ich also an bei der ATP Dominik Köpfer nach dem Match gegen Medvedev. Und natürlich Anfängerfehler von mir, dass ich nicht schreibe Win or Lose. Und der Dominik verliert das Spiel dann gegen Medvedev. Den ersten Satz hätte er gewinnen können. Er war zwar mit Break hinten, Medvedev hat das Break dann gleich wieder zurückgegeben. Köpfer führt im Tiebreak 4-0 und verliert dann 5 Punkte hintereinander. Er verliert das Tiebreak 7-5 und den zweiten Satz dann 6-0. Na gut, war wahrscheinlich nicht bester Stimmung. Aber ich habe ihn, wie gesagt, angefragt gehabt und dann kommt so 1,5 Stunden nach Spielende kommt eine WhatsApp-Nachricht von der ATP. Ja, wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, ob das Win or Lose war. Würdest du trotzdem gern mit ihm sprechen? Wir dachten nur Win. Und ich sag, naja, natürlich, wenn er Zeit hat, dann spreche ich gerne mit dem Dominik. Und ich bin ja hier in der Mixed Zone. 5 Minuten später, und er schreibt dann zurück, ja, okay, we'll try to find him. Let's see if he's still on the premises. Also auf der Anlage. Und ja, war er dann nicht mehr, also kein Interview mit Dominik Köpfer. Jetzt bin ich natürlich verblendet und habe keine Ahnung vom Tennis, aber im Leben hätte ich natürlich nicht gedacht, dass ich sehe, dass ich Köpfer nur anfrage, wenn er gegen Medvedev gewinnt. Weil natürlich Medvedev der Favorit war, obwohl er den ersten Satz verlieren muss. Aber okay, so ist es. Also muss man ein bisschen improvisieren und ich habe tatsächlich den Turnierdirektor dort stehen gesehen in dieser Mixed Zone, James Blake. Von dem hören wir jetzt. Das Problem bei James Blake ist, sein Deutsch ist noch schlechter als mein Englisch, aber sein Englisch ist sehr schön dafür, was für ihn spricht, weil er Amerikaner ist. Und den hören wir jetzt, James Blake. I saw you last year in Wimbledon. Mm-hmm. You look in great shape now. Are you playing pickleball? Is my first question.
Yeah, I'm playing a bunch of pickleball. I love it.
Are you as good as Chuck Sub already, or Sam Querrey? Are you in the same league?
I think I'm in the same league. I've been practicing with a bunch of pros and playing a bunch. Yeah.
you think it's a conflict with tennis as no. far as a tournament rank? Because I can think you have pickleball on Saturday.
Yeah, yeah, right? We got pickleball on Saturday. I love it. I also want to promote the fact that it can be harmonious. You know, you can play pickleball and tennis. I have days where I'll play pickleball in the morning and tennis in the afternoon, and I love it. And I can get my kids out to play, and they'll play tennis for a half an hour and then pickleball for a half an hour. And I think they can work together, and not, it doesn't have to be any sort of tension between the two, because it's two different sports, but they both use a racket or a paddle, and so you can use some of the same skills, and why not work together in that? So I think it's great. I don't think we need to worry about one taking over the other one or anything like that. Look at Jack. Jack was an unbelievable tennis player, and now he's an unbelievable pickleball player, and why not do both?
Now we're on Tuesday in the second week, and on the women's side, you lost Coco Gauff, which yep. probably was the biggest draw.
Mm-hmm.
How bad is it, if at all?
Well, I mean, that's the one thing that's great about sports. It's the greatest reality show ever, is the fact that you never know. You can't script it. So, I mean, of course, if you're going to script it, you want your two biggest draws still in the finals. But the fun of it is you never know. And Caroline Garcia played an excellent match. She's a great player. So no matter what, no matter if we don't have our absolute biggest draws in the finals, we're going to have two unbelievable athletes, because we get the best players in the world here, 17 out of the top 20 women, 19 out of the top 20 men. We get the best players here, and whoever plays well that week has a chance to be holding up the trophy, which is one of the biggest trophies in our game. And I think if you prove you can win here in Miami, you can win really anywhere. So we'll still have a great tournament. We'll miss Coco, but we'll have a great tournament.
How do you like the atmosphere in the outer courts yesterday? Shelton against Musetti
was
awesome. Like a Davis Cup.
Yeah, Shelton against Musetti was a great one. The
Shari against
Sabo against Jerry was incredible. I love this because Miami is has such an international feel, such an international flair. It's not just that the Americans can light up the crowd. It's so many other countries that have great followings here, and I experienced that as a player playing against Brazilians a couple times here, and you feel like you're in Brazil, and it's a lot of fun. I love that about Miami. It's really special and unique to this event. So I think we're very fortunate that we have stadium, grandstand, Butch Buchholz, Court One, all courts that can really have that unbelievable atmosphere.
I got one more.
Okay, awesome.
Olympics coming up. In 2008, you beat Roger Federer,
yep.
As I remember correctly.
Yeah.
How important do you think were the Olympics for tennis players then, and how have they grown more important, you think, for the players now?
I think tennis is such an individual sport. That's up to each person, how much it matters
to
them.
How important was it for you?
For me, it was huge. Some of the biggest matches and the most emotional matches I ever played, that one being one of them, was when I had USA on my chest. So Davis Cup and the Olympics meant so much to me, because it's one of the few times you feel like you're playing for something bigger than yourself. And so it was an honor anytime I had USA on my chest to say that, you know, it makes you think back a little bit deeper about the fact that in as great a country as we have, you're one of the ones that they want to represent that country. So it was special.
Now, since you mentioned Davis, it's the very last question.
All right.
But the U.S. has to go to Shuhai for this, whatever it's called.
Yeah.
For this. How do you see the future of the Davis Cup? Because somebody like you, who played the real Davis Cup,
yeah.
This has nothing to do with it.
Yeah, yeah, I loved my experience with the Davis Cup. Got me so much closer to Andy Roddick and the Bryan brothers and all the experiences we went through those weeks leading up to it. Some of my favorite memories of my entire time on tour. The new format, it's still a little tough for me to follow. But I hope they figure out exactly a way to streamline it and make it so that it's better for the fans. Because right now I don't know if it has that same feel that we used to have.
Thank you so much, James.
Yeah, no problem.
Pleasure. Thank you. Thanks. Ja, der James. Es gibt ja immer, nicht immer, aber seit das Turnier hergekommen ist nach Miami, Kritik an der ganzen Veranstaltung, weil es halt jetzt sehr tennisunspezifisch ist. Ich weiß gar nicht, wer die Kritik am meisten äußert, aber zum Beispiel am Dienstag hat es einen Stromausfall gegeben im Hard Rock Stadium, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Ja, zum Sportlichen. Die ersten vier Gesetzten waren im Viertelfinale, werdet ihr hoffentlich gesehen haben. Bei den Männern, bei den Frauen hat am meisten geschmerzt, dass, glaube ich, Coco Gauff rausgeflogen ist. Und dann auch eigentlich komplett unverständlich. Also Gauff hat gegen Garcia verloren, hat der James jetzt gesagt. Und dann aber auch, dass Świątek gegen Alexandrova verloren hat, auch spannend, vor allem wie sie verloren hat, komplett chancenlos. Und die wollte beide gewinnen. Aber bei den Männern die Favoriten dabei. Zverev auch. Zverev spielt heute. gegen Marushan. Der Spitz war sehr gut im Moment, aber normalerweise darf Zverev da keine Probleme haben. Sagt mir jetzt einfach mal so einfach. Sinner noch dabei, Sinner schon im Halbfinale. Alcaraz auch noch dabei, spielt wieder sehr gut. Alcaraz gegen Dimitrov wird sicherlich eine lässige Partie. Aber ja, ich weiß nicht, so richtig froh, so richtig abgeholt wird man da nicht als Tennisfan, finde ich, obwohl sie sich natürlich sehr bemühen. Aber ist keine einfache Geschichte. Naja, da ist es gut, dass bald München ansteht beim IFITOS. Und nächste Woche wird auch wieder aus den David Alaba Studios produziert werden. Nein, stimmt gar nicht. Nächste Woche aus der Steiermark, Miami, Volzberg. Der Weg ist breit, aber wir werden es schaffen. Dann für die Big Show 655. Danke allen, die heute dabei waren. Danke vor allen Dingen auch Nicola, dafür, wie er die Show geschmissen hat.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!